Kropfheim Ausgabe Nummer 468. Wir schreiben den 24. September 2021. Unser Gast heute Abend ist Marcel Polte und es geht um die dunkle Seite. Ja, natürlich gibt es auch heute wieder den Cropcom. Micha schreibt gerade, heute wird's unschön. Ja, das könnte doch auch sein. Erreicht bei der Website von CropFM, cropfm.at, über de geht es übrigens auch. Einfach einsteigen, Fragen reintippen und natürlich auch die Skype-Leitung ist auch heute wieder offen. Einfach User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die wir hier nicht kommen. Zu dieser Sendung gibt es eine Website und auf dieser Website findet man eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. Als Ergänzung zu den Sendungen, man kann sich natürlich auch am Newsletter anmelden. Das möchte ich jedem empfehlen, weil das, ja, man übersieht so weniger leicht, dass es eine Sendung gibt. Die wird übrigens auch, weil mich da immer auch welche Fragen auf der Startseite angekündigt, circa eine Woche davor. Einfach auf cropfm.at und dort steht dann, um was es gehen wird etc. Und ja, weiters gibt es natürlich Hintergrundinformationen, Links, auch zur heutigen Sendung natürlich, Buchlinks etc. Und den Spendenbutton, den orangen Button mit dem Herz. Und ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und natürlich, wenn man auf die Seite geht, dann kommt man auch in den Genuss der hervorragenden Matthias Töpfer Covers. Das heutige ist ein Wahnsinn, oder Sabine?
Es ist sensationell.
Es ist wirklich sensationell. Gerade auch, weil man bei diesem Thema so ein bisschen, ich weiß nicht, den Druck rausnehmen muss. Also selbst solche Sachen, man muss es ein bisschen mit Distanz und letztlich auch mit Humor sehen, das hilft nichts. Ja, Matthias Töpfer mehr von seiner Kunst auf, wie heißt seine Website-Adresse? Ah ja, atelier-töpfer-mit-oe.de, atelier-töpfer und dort findet man viele weitere Dinge, die er so tut. Ja, CropFM und Mythenmetzger, ausgerechnet am 11. September war es soweit, der Mythenmetzger traf auf CropFM oder war es umgekehrt. Jedenfalls hatte ich die Ehre, zum Special anlässlich des 200.000. Subscribers eingeladen zu werden. Ich finde, es war ein sehr interessantes Gespräch und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch mal einen Gegenbesuch vom Mythenmetzger auf CropFM. Ja, düstere Plauschsichten sprachen über Tulpas. Der Begriff kommt aus dem tibetischen Raum und beschreibt kurz gesagt eine Gedankenform, die eine gewisse Autonomität vom Menschen erlangen kann. Und weiter behandeln die beiden, was unter dem gleichen Begriff heutzutage in einer bestimmten Subkultur so alles praktiziert wird. Spannend. Und mehr dazu im Videoblog von düstere Plauschsichten. Und Verweise zu allem, was ich hier so vorlese, findet man natürlich auf der Startseite von Crop FM. Ein bisschen runterscrollen, wenn der Ankündiger gerade drüber ist. Einfach in die News-Sektion und dort gibt es einen Haufen Links zu diesen Themen und vielen anderen Dingen mehr, wenn ich etwas Spannendes finde. Es muss ja nicht immer neu sein. Es heißt zwar News, aber es muss nicht neu sein. Es reicht, wenn es interessant oder irgendwie skurril oder aus irgendeinem Grund, finde ich, bemerkenswert ist. In welche Richtung auch immer. Ja, und wie man auch gehört hat, Sabine Zankolo ist heute natürlich auch bei mir im Studio, das habe ich völlig vergessen erwähnen. Entschuldigung, Sabine, hallo.
Du hast es ja eh schon vorangekündigt, Arik.
Und ja, ich habe sie mir zur Verstärkung geholt, weil es ist wirklich ein heftiges Thema heute. Es gibt da, Sabine hat sich auch mit Missbrauchsgeschichten viel mehr beschäftigt als ich.
Das ist ja, vor allem diesen rituellen,
ja,
im Speziellen.
Eben. Also das ist eine ernste Geschichte und allein habe ich mir dann irgendwie doch nicht so ganz drüber traut, aber... Gemeinsam.
Wir haben auch sehr lange überlegt, ob wir uns überhaupt drüber trauen sollen.
Wir haben das lange überlegt. Ich habe wirklich zuerst beide Bücher gelesen, und aber ich konnte da nicht widerstehen. Also es ist, aus verschiedensten Gründen ist es ein spannendes Thema und auch die Verbindung, die Marcel da zieht. Ja, und deshalb, ohne da groß noch weiter zu reden, Marcel Polte über das dunkelste Dunkel jetzt gleich auf Crop FM. Ja, mein Gast Marcel Polte hat sich eigentlich einmal mit Aktien beschäftigt. Er ist Jurist und dann aber auch mit anderen Dingen. Du hast übrigens auch einmal ein Buch über 2012 geschrieben, Marcel, oder?
Ja, genau, beziehungsweise über den Maya-Kalender. Hatte mir den angeschaut, auch sozusagen aus mathematischer Sicht, war dann tatsächlich auch auf eine Symmetrie gestoßen in diesem Kalender. Hat mit der Zahl 13 zu tun, die vorher übersehen wurde, und konnte da auch in einem Peer-Review-Fachjournal in englischer Sprache das dann auch veröffentlichen.
Ja. Wow, okay. Wow, ja. Könnte man dich als den Akademiker unter den Verschwörungstheoretikern bezeichnen?
Wenn ich denn ein Verschwörungstheoretiker wäre.
Naja, eigentlich, ich finde, der Begriff ist verschrien zu Unrecht, weil es sind Theorien über Verschwörungen, ne?
Und dass es die gibt, ist und, auch
und natürlich, also auch wenn du jetzt sagst, dass Dinge sehr gut belegt sind, aber teilweise sind es natürlich Theorien. Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview heute machen. Und wie gesagt, Sabine Zankolo ist ja auch dabei. Schon die zweite Sendung, also reguläre Sendung, die wir zusammen machen.
Abgesehen von den Lagerfeuern,
ja. Genau. Und die erste, und das hatte irgendwas mit, hatte eigentlich mit der heutigen zu tun, die war ja mit Ulrich Kramer, ne? Und Ulrich Kramer, ja, da gibt es ja eine Verbindung, vor allem zum Thema, unter Anführungszeichen, Reptiloide, unter Anführungszeichen, weil ich weiß ja nicht wirklich, was das ist und was auch immer. Ja, es gibt viele, die sich, ich sag mal, jetzt mit dieser Thematik beschäftigen, also zum Beispiel auch Credo Mutwa oder auch natürlich der Sportmoderator David Icke, der natürlich inzwischen Vortragender ist und sehr viele Bücher über das Thema geschrieben hat. den viele schätzen. Also ich will mich da jetzt gar nicht über ihn lustig machen oder irgend sowas. Ganz und gar nicht. Aber der halt tatsächlich haarsträubende Theorien auch verbreitet. Haarsträubend einfach, weil die Dinge so ja abstoßend sind. Also ich habe mich auch wirklich durch den ersten Teil deines Buches Dunkle neue Weltordnung wirklich durchgequält. Jetzt nicht so sehr, weil es schlecht geschrieben wäre oder irgend sowas, sondern weil einfach der Inhalt so entsetzlich ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich dann, als ich mich dann entschlossen habe, als ich dann die Sabine gefragt habe, ob sie bei so einer Sendung mitmachen würde, weil sie sich eben gerade mit dem rituellen Missbrauch, mit dem du dich ja sehr ausgiebig auseinandersetzt, nicht Marcel?
Ja.
Im ersten Teil.
Ja.
Und Sabine hat sich da viel mehr damit beschäftigt als ich. Bei mir kam halt dann die Entscheidung, dass ich das eigentlich schon machen möchte mit dir, ist natürlich dann der zweite Teil des zweiten Teils.
Das dachte ich mir, ja.
Ja, wo es dann einfach halt auch um, ja, eine Betrachtung dieser ganzen Dinge ein bisschen aus einer weiteren Perspektive,
aus der Vogelperspektive, könnte man sagen.
Aus der Vogel, aus einer erweiterten Wirklichkeit heraus, ja. Und ja, da kriegt man dann eben auch eine andere Perspektive auf die ganzen Dinge. Aber fangen wir von vorne an. Ja.
Mhm.
Und auch, ich mache das selten, also ich mache das auch nicht deshalb, um da irgendwie ja da Spannung aufzubauen. Aber ich weiß nicht, wenn jemand gerade nicht sehr gut drauf ist oder generell ein bisschen labil ist und so, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Sendung für dich ist. Ich sag's ganz ehrlich, oder für Sie. Eher lassen. vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt anhören, was passt. Aber es muss ja jeder selbst entscheiden, was er sich da anhört, was nicht und was er dann damit macht, ist völlig klar. Aber die Sendung heute könnte schon ein paar heftige Inhalte haben, oder Marcel?
Ja, durchaus. Deswegen gibt man auch regelmäßig in Büchern, wo es um gerade das Thema rituelle Gewalt geht, quasi ein Disclaimer vorab, dass man sagt, vor allem natürlich Personen, die selbst sowas erlebt haben oder den Verdacht haben, solche Erfahrungen gemacht zu haben, dass die sich von so Themen fernhalten sollten, um da eben nicht durch Beschreibungen der Vorgehensweise von den Tätern und Ähnliches getriggert zu werden. Also das muss man schon dazu sagen. Es sind schon sehr heftige Themen, wobei man sagen muss, und das war für mich sozusagen die wichtigste Erkenntnis, gerade für den ersten Teil, wo es um das Thema rituelle Gewalt geht, dass wenn wir über satanische Kulte sprechen, über Opferungen, über die Aufspaltung der Persönlichkeit und Ähnliches, dass eben Themen sind, die nicht irgendwo Quellen haben in den Weiten des Internets, sondern dass es dort tatsächlich eine sehr breit gefächerte Faktenbasis gibt, nämlich durch die Fachliteratur, die seit den 90er Jahren durch Therapeuten, zunächst amerikanische, inzwischen auch viele deutsche, verfasst wird, die mit Überlebenden aus solchen Kulten zusammenarbeiten. Und das heißt, die Dinge, die man in meinem Buch liest, die findet man eins zu eins auch in einem guten Fachbuch zu dem Thema.
Michaela Huber also zum Beispiel.
Keinesfalls Übertreibung. Mhm. Ja, zum Beispiel Michaela Huber oder aus Deutschland ist oder eben aus dem Ausland Dr. Alison Miller, die ein Buch über Mind Control und diese Themen gesprochen hat, die da eine anerkannte Expertin ist und viele andere. Also wenn man da auf Google beispielsweise rituelle Gewalt als Suchbegriff oder bei Amazon eingibt, stößt man gleich auf eine ganze Reihe von Fachbüchern, die zu dem Thema rituelle Gewalt herausgegeben worden sind und wo man eben genau diese Dinge nachlesen kann. Ich habe sozusagen nur ausgewertet, zusammengefasst und einen etwas weiteren Rahmen gezogen. Ich sag mal, in den Therapeutenbüchern wird zwar das Thema rituelle Gewalt, das heißt der Missbrauch, der in diesen Kultfamilien stattfindet, sehr exakt beschrieben. Zum Thema MK-Ultra, worüber wir auch sprechen, also dieses Programm der CIA, wo diese Persönlichkeitsspaltung eben auch betrieben wurde, und zwar mit denselben Methoden wie in den Kulten, findet man da weniger. Aber auch da findet man beispielsweise bei Dr. Alison Miller einige Hinweise drauf. Also insofern kann man sagen, das Ganze ist gerade durch die Therapeuten seit Jahrzehnten schon sehr, sehr gut belegt.
Vielleicht noch was Organisatorisches am Anfang. Weil mich heute jemand darauf hingewiesen hat, deine Website Hypnoment, die scheint zumindest jetzt nicht zu gehen.
Nee, die gibt's nicht mehr. Die hatte ich während der Zeit, wo ich hypnosetherapeutisch auch als Heilpraktiker für Psychotherapie gearbeitet habe. Das mache ich seit gut 2,5 Jahren nicht mehr, sodass die Internetseite da zu dem Unternehmen, sage ich mal, auch nicht mehr in Betrieb ist. Ich habe jetzt eine Seite, die ist zu finden unter www.dnwo, also die Abkürzung von Dunkle Neue Weltordnung. .de. Da habe ich einige Infos zum Buch oder zu Interviews, die ich gebe. Das ist die einzige noch aktive Internetseite, die ich führe.
Okay, das heißt, dann werde ich deinen Website-Link im Gastfenster auch noch austauschen. Das wusste ich nicht. Gut. Interessant an deinem Buch ist ja eben für mich jetzt auch gewesen, diese Verbindung. Also wie gesagt, das erste Buch, es kommen Dinge drin vor, die sind tatsächlich unerträglich und die bleiben auch hängen. Also wir haben da ein paar Bilder schon verfolgt, muss ich sagen, auch wenn die Bilder nur in meinem Kopf entstanden sind, aber das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und ich habe aber schon ein bisschen vermutet, du hast das auch einmal angedeutet, dass im zweiten Teil dann doch ganz anders weitergeht. Also ganz anders, nicht von vornherein, aber ja, dass du da die Brücke schlägst eigentlich ja zu einer erweiterten Wirklichkeit. Also du versuchst eine Erklärung auch dafür zu finden. Da geht es dann auch um solche Dinge wie Channelings und so weiter. Und ja, das habe ich dann schon sehr spannend gefunden. Und deshalb konnte ich da irgendwie dann eben auch sozusagen nicht widerstehen. Fremde Intelligenzen quasi, die uns beeinflussen als Überbegriff und offenbar, wie du jetzt zumindest darstellst, zumindest teilweise in einer äußerst negativen Form. Ich sage jetzt nicht, dass das nur so ist, aber die Dinge, die du da beschreibst, sind natürlich extrem negativ. Und es wird ja auch immer behauptet, dass diese, ja, nennen wir es halt jetzt einfach Reptiloide für den Rest des Abends, sonst wird das irgendwie zu kompliziert. Und natürlich Grace, und das ist ja ein ganzes Mischmasch irgendwie. Es wird auch immer wieder gesagt, zum Beispiel in diesen Sitzungen von Ulrich Kramer kommt raus, dass die quasi im Rückzug seien. Muss ich ehrlich sagen, also da merkt man jetzt in der Welt im Moment zumindest nicht wirklich viel davon. Und auf der anderen Seite können wir Chaos und Vernichtung natürlich auch ganz gut ohne fremde Hilfe, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber mir kommt schon vor. Und es war ja auch offenbar nicht ganz ungefährlich. Also jemand hat auch geschrieben, ja, wer mehr missbraucht, der wen. Ja, zu dem werden wir versuchen zu kommen. Interessant finde ich auch, es ist irgendjemand, also in der Zeit, in der, ich glaube, der erste Teil rausgekommen ist, in deine Wohnung eingebrochen?
Ja. Also vielleicht muss man kurz nochmal, damit Zuhörer, die sich mit den Themen dann noch nicht befasst haben, zumindest des ersten Teils, in wenigen Sätzen nochmal beschreiben, um was es da geht, weil es eben auch der Ausgangspunkt ist, um für alles Nachfolgende zu verstehen. Also im ersten Teil berichte ich darüber, dass es ein Phänomen gibt namens ritueller Gewalt, was in der Tat ein reales Phänomen ist, was sich wiederum daran zeigt, dass Überlebende dieser rituellen Gewalt seit Jahrzehnten in der Behandlung sind von Therapeuten, inzwischen Studien durchgeführt worden sind, inzwischen auch eine staatlich eingesetzte Kommission, die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, sich mit dem Thema befasst hat und so weiter und so fort. Um was geht es da? Es geht darum, dass Kinder in Familienstrukturen hereingeboren werden, in denen offenbar eine satanische Agenda von Generation zu Generation quasi weitergereicht wird. Das heißt, wenn man hier von Kulten spricht und insbesondere von satanischen Kulten spricht, hat man es eben nicht, wie manche vielleicht denken würden, mit einer Art Vereinigung zu tun, wo Erwachsene zusammenkommen, weil sie ein gemeinsames Hobby oder Interesse haben, sondern es sind wirklich Familienstrukturen, wo die darauf ausgelegt sind, den Nachwuchs quasi von Geburt an zu konditionieren, um aus ihnen spätere Täter zu machen. Und das Besondere, und deswegen habe ich mich auch so intensiv damit befasst und bin so auch detailliert dann im ersten Band auf die Techniken der Täter eingegangen, dass dabei eben Mechanismen und Techniken zur Anwendung kommen, die man eigentlich gar nicht für möglich halten sollte. Nämlich, dass die Täter es beherrschen, aus einem Menschen, in dem Fall sind es Kinder anfangs dann noch, einen perfekten und wirklich einen absolut perfekten Sklaven zu machen, indem nämlich Kinder in eine todesnahe Situation geführt werden durch eine Kommerzion, und da gehen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf ein, aber von Folter, von Missbrauch, Einsatz von Drogen, psychologischen Mechanismen, wo letztendlich für diesen Menschen, in diesem Fall das kleine Kind, es eine ausweglose Situation ist, aus der quasi außer der Option zu sterben es offenbar keinen Ausweg gibt. Und in diesem Moment schaltet sich dann ein psychologischer Schutzmechanismus ein, der in der Psychologie auch bekannt ist unter dem Namen dissoziative Identitätsstörung oder auch multiple Persönlichkeitsstörung. Das heißt, da spaltet sich die Persönlichkeit des Kindes auf, damit nämlich die Kernpersönlichkeit dieses Trauma sozusagen unbeschadet überstehen kann, entsteht ein neuer Persönlichkeitsanteil, der dann all diesen Schmerz und diese Gewalt und den Terror auf sich nimmt. Und genau darauf haben es die Täter abgesehen und beherrschen, wie gesagt, Techniken perfekt, um genau das zu erreichen, um dann nämlich diesen neuen Persönlichkeitsanteil, der da entsteht, nach ihren Vorstellungen zu formen und abrichten zu können. Das geschieht dann wiederum durch quasi klassische Konditionierungstechniken, wie man es von Tieren auch kennt, wo einfach durch Schmerz und durch Belohnung eine bestimmte Verhaltensweise antrainiert wird. Und diese Persönlichkeitsanteile, die in so einem Horrorszenario dann entstehen, die sind ja quasi eine Reinschablone, die haben noch keine Erfahrung gemacht, die haben noch kein Wissen, so dass man diese Persönlichkeitsanteile dann aus Sicht der Täter optimal formen kann für verschiedene Zwecke, ob das jetzt Kindesmissbrauch ist, ob das Kinderprostitution ist, ob das der Einsatz in sogenannten Snuff-Filmen ist, wo Kinder und auch Erwachsene bis zum Tod dann missbraucht werden, oder aber auch für kultische Ritualhandlungen und Ähnliches. Das alles kommt vor und das alles wird, wie gesagt, im Detail auch in der Fachliteratur beschrieben. Und Therapeuten haben oft nach jahrelanger Arbeit mit den Betroffenen dann herausgefunden, welche inneren Programme es gibt, welche Innenpersonen dort konstruiert und installiert worden sind. Zum Teil sind das Dutzende, die alle bestimmte Aufgaben haben. Manche Innenpersonen, also manche Persönlichkeitsanteile, so nennt man die, kommen gar nicht in der Außenwelt vor. Die existieren sozusagen nur im Inneren, um dort bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise dieses System, was geschaffen wurde, aufrechtzuerhalten, Anteile, die versuchen auszubrechen, im Inneren zu bestrafen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Personen, die dann auch im Außen aktiv werden. Zum Beispiel haben immer wieder Therapeuten festgestellt, oft nach langer Zeit erst, dass nach ihren Sitzungen der Patient zum nächsten Telefon gerannt ist und dort den Tätern, das heißt hier in dem Fall dem Kult, davon berichtet hat, an was man in der Sitzung gearbeitet hat und was dort aufgedeckt wurde. Das heißt, dort wurde ganz gezielt ein Berichterstatteranteil installiert, der dann diese Aufgabe erfüllt hat. Und genauso gibt es dann Anteile, die durch Selbstmord oder die dazu dienen, Selbstmordprogramme auszulösen und so weiter. Das Interessante daran ist eben, dass hier wirklich diese hochkomplexen Programme geschaffen werden, die man kaum noch überschauen kann, wo auch den Therapeuten nach Jahren häufig der Überblick fehlt, was es da überhaupt alles an Innenpersonen gibt und welche Aufgaben die haben. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum wird mit diesem großen Aufwand und mit diesem hochspeziellen Wissen daran gearbeitet, Kinder zu diesen Tätern abzurichten und dann diese Agenda in den Familien weiter zu verfolgen. Und das war für mich sozusagen der entscheidende Punkt, die Frage zu beantworten, warum gibt es überhaupt sowas? Und vor allem auch die Frage zu beantworten, die Therapeuten immer wieder stellen. Also man stößt da wirklich mehrfach in den Fachbüchern drauf. Wie kann ein Mensch so etwas tun? Weil die hören sich nun mal die Erfahrungsberichte an von ihren Patienten, wo Dinge vorkommen wie Kannibalismus, wo die eigenen Kinder getötet werden müssen, wo Kinder ganz früh schon lernen, andere Kinder zu missbrauchen oder auch zu töten. Was mit menschlichen Maßstäben gar nicht mehr zu erfassen ist. Ich sag mal, jeder von uns kennt natürlich Verbrechen, die immer wieder vorkommen. wo Menschen umgebracht werden oder missbraucht werden. Das Besondere hier ist aber, dass das Ganze sich nach einem System abspielt, wo systematisch seitens der Täter vorgegangen wird und offenbar auch Verbindungen und Verknüpfungen bestehen zwischen diesen lokal organisierten Kulten, weil man herausgefunden hat, dass mit denselben Techniken, wie man sie bei deutschen Patienten gefunden hat, offenbar gearbeitet wurde bei Patienten, die in den USA behandelt werden. Also es besteht da ein sozusagen globaler Austausch, ein globales Netzwerk zwischen diesen Täterkreisen. Das nur mal so kurz zusammengefasst, um was geht's da überhaupt? Mhm.
Marcel, eine Frage. Und zwar, du hast bestimmt schon einmal gehört vom False Memory Syndrome. Hast du dich mit dem auch beschäftigt, wo ja quasi in den Raum gestellt wird, dass all diese Erinnerungen, die diese Patienten oder Klienten bei den Therapeuten haben, von den Therapeuten selber in die Patienten hineingepflanzt werden quasi.
Du beschreibst da sogar eine Foundation, oder? Wenn ich mich da
genau, es gibt die False Memory genau, es gibt die Foundation.
Genau, ja. Mhm. Genau, aus den USA, dort wurde die, ich meine, so in den 90er Jahren gegründet. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo in den USA auf einmal immer mehr Fälle bei Therapeuten landeten, bei denen Patienten dann davon berichteten, solche Kulterfahrungen gemacht zu haben, also rituellen Missbrauch erlebt zu haben. Aber auch das Thema der Persönlichkeitsspaltung auf einmal auftauchte, mit dem die Therapeuten auch anfangs völlig überfordert waren, weil man darauf in der Ausbildung gar nicht vorbereitet wurde. Wo aber schon Anfang der 90er Jahre Dr. Corydon Hammond die wirklich bahnbrechende Greenbaum Speech gehalten hat. Sollte jeder mal googeln. Man findet die noch etwas schwer im Internet, weil die auch von Dr. Hammond dann im Nachgang zurückgezogen worden ist, weil er da massiv eingeschüchtert unter Druck gesetzt wurde, wo er aber schon in dieser einen Rede auf einer Fachtagung war, das zum Thema dissoziative Störungen im Detail beschrieben hat, wie die Täter vorgehen, welche Programme es gibt, dass es eine Verbindung gibt zwischen der rituellen Gewalt und dem MK-Ultra, also der geheimdienstlich und militärisch angewendeten Bewusstseinskontrolle. Und zu dieser Zeit, wo diese Fälle auftauchten, sprachen dann die Medien auch sehr schnell von einer sogenannten Satanic Panic, um das Thema sozusagen ins Unseriöse oder Lächerliche zu ziehen, um zu sagen, ja, jetzt drehen sie alle durch und sehen hier überall Satan hinter der nächsten Häuserecke. Und es entstand aber auch die False Memory Syndrome Foundation, die, wie du schon beschrieben hast, die Hypothese aufgestellt hat, dass in der Tat den Patienten hier Erinnerungen eingepflanzt wurden von ihren Therapeuten. Und es gibt ja mittlerweile auch diverse Studien, die durchaus belegen, es ist möglich, Erinnerungen zu verfälschen. Das steht sozusagen außer Frage. Allerdings muss man hier sagen, sind das nicht einfache, sozusagen inhaltlich begrenzte Erinnerungen, die man einfach mal so mit bestimmten Manipulationstechniken erzeugen könnte, sondern es sind ja richtige Lebensgeschichten, die hier auftauchen, wo immer wieder auch dieselben Details beschrieben werden, wie das bei diesen Ritualen vonstatten geht. Und noch viel wichtiger ist, die Therapeuten ja auf tatsächlich diese unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile stoßen. Das heißt, wenn da ein sogenannter Switch in einer Sitzung stattfindet, das heißt ein Wechsel von einer Persönlichkeit zur anderen, und ich habe da schon auch mit Therapeuten drüber gesprochen, die das erlebt haben, die immer noch da völlig fassungslos sind, was da passiert, dann kann es sein, dass man in dem einen Moment mit einer erwachsenen Frau spricht, Mitte der 30er, und im nächsten Moment sitzt da vor einem scheinbar ein kleines dreijähriges Kind, was kaum sich artikulieren kann, sich in jeder Form verhält wie ein Kind. Das heißt, da passieren Dinge, die sind schwer zu nachzuvollziehen, aber mittlerweile weiß man sogar und ist nachgewiesen, dass bei diesen Persönlichkeitsanteilen auch das nicht lediglich vorgespielt ist oder eine bloße Einbildung ist, dass tatsächlich zwischen diesen Anteilen, die dort entstehen, unterschiedliche Krankheitsbilder bestehen können. Das kann sein, ein Persönlichkeitsanteil braucht eine Brille zum Lesen, der andere nicht. Es können sich unterschiedliche Allergien zeigen, es können unterschiedliche Verhaltensweisen auftreten. Und sogar die Gehirnwellenaktivität verändert sich dann beim Wechsel von einer Persönlichkeit zur anderen, so dass man im Ergebnis sagen kann, Erinnerungen können verfälscht werden, aber eben nicht in dem Maße, dass man dieses Gesamtphänomen was ja auch dann weltweit aufgetreten ist. Also etwas später kamen dann die Fälle in Deutschland ans Tageslicht, das erklären zu können. Und wenn man sich die False Memory Syndrome Foundation mal anschaut, wer dort als Berater auch gearbeitet hat, das weise ich in dem Buch dann auch nach, stößt man wiederum auch auf einige Namen von Psychologen und Psychiatern, die wiederum die CIA beraten haben im Rahmen des Projekts MK-Ultra, wo es eben genau um diese Bewusstseinskontrolle geht. Das heißt, es ist zu vermuten, dass auch nicht nur die Kulte hier geschützt werden sollten, sondern durchaus auch die CIA Angst hatte, weil auch deren Fälle sozusagen sind ja dann an die Öffentlichkeit gekommen, dass dort zu viel aufgedeckt wird und man deswegen diese Foundation installiert hat und durchaus mit Erfolg, weil viele Therapeuten hatten dann Angst, in Schadensersatzklagen reingezogen zu werden, weil es immer hieß, die Angehörigen werden dazu Unrecht dann auch beschuldigt und haben sich dann völlig zurückgezogen davon, solche Fälle zu behandeln. Also insofern hat das schon diese Foundation die erwünschte Wirkung auch erzielt.
Ja, die Sache ist ja die, wer jetzt das alles für kompletten Schwachsinn haltet, das leider ist es nicht so, weil es gibt, also jetzt, ich sage jetzt alles, diese ganze, diesen rituellen Missbrauch, weil es gibt zum Beispiel auch ganz offizielle Fälle, die also wirklich ans Tageslicht kamen, wie zum Beispiel die True. Es gibt zahllose Missbrauchsfälle auch ja in der Kirche. Also das ist jetzt die Frage, inwiefern das damit zusammenhängt, aber es ist natürlich kein satanistischer Missbrauch, zumindest ist
das. Ja, also bei Dutroux gibt es zumindest Anzeichen, dass das auch dahinter steckt. Aber ich sag mal, man muss sich nur, wie gesagt, von Michaela Huber beispielsweise mal ihre Bücher anschauen über multiple Persönlichkeitsstörungen, von Dr. Alison Miller, von Randy Noblett, ein amerikanischer Experte, von hier anderen deutschen Therapeuten oder eben die Seite der unabhängigen Aufarbeitungskommission, die eingesetzt wurde auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses, die dazu Studien gefasst hat. Und dann gab es sozusagen nochmal einen Meilenstein, nämlich im August 2019 hat tatsächlich auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung über eine ganze Seite hinweg berichtet über dieses Phänomen der Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsspaltung. Ist da weniger auf den Hintergrund Satanismus eingegangen, aber es taucht allein in dem Artikel sehr oft dann der Hinweis auf Kulte auf. Und es werden sogar auch diverse Aussagen von Überlebenden zitiert, die wiederum aus der Arbeit dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission stammen. Also das heißt, da hat man sogar eine Mainstream-Zeitung gehabt, die sehr detailliert, wie gesagt, über eine ganze Seite, der Artikel nennt sich, wie heißt der nochmal von, ich glaube, am Ende war es immer Verlassenheit, wie gesagt, August 2019 erschienen, wo man das nachlesen kann. Ne?
Ja, und während du, also ich glaube, nach dem Erscheinen des ersten Buches, vor dem Erscheinen des zweiten, da ist auch jemand bei dir eingebrochen, muss jetzt natürlich nichts damit zu tun haben, aber da wird ja man dann auch ein bisschen hellhörig. Kannst du das kurz schildern?
Ja, kann ich gerne machen. Ich kann da sozusagen nicht in alle Details reingehen, weil da auch andere Personen betroffen sind. Aber da es mittlerweile dazu sogar ein Gerichtsverfahren gab, kann ich da schon etwas freier drüber sprechen. Der Vorfall war tatsächlich vor Erscheinen des ersten Buches.
Vor des ersten, okay.
Genau, da war ich so in den letzten Zügen vor der Veröffentlichung, wo eine Person nachts in die Wohnung eingedrungen ist, die ja später verhaftet werden konnte. Und das Besondere oder Erstaunliche an dem Vorfall war eben, dass dieses Verbrechen, sage ich mal, eigentlich unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wäre. Also der Täter hat sozusagen über Wissen verfügt und über Fähigkeiten verfügt, die er nicht hätte haben können, was das wiederum dazu geführt hat. Und zwar war er auch bei seiner Verhaftung unter extremem Alkoholeinfluss und nicht vernehmungsfähig. Ich hatte auch dann ja den Täter verfolgt. Und obwohl er unter so starkem Alkoholeinfluss stand, dass er zuvor noch, das hat mir ein Zeuge geschildert, sich an der Wand abstützen musste und gar nicht richtig gehen konnte. Also war er in der Lage, da eine sehr schwierige Treppe runter und dann auf gerader Strecke mir zu entkommen. Obwohl ich auch barfuß war, aber dennoch für einen wirklich schwer Betrunkenen schwer nachvollziehbar. Und solche Dinge ziehen sich durch diesen ganzen Fall. Und das führte tatsächlich dazu, dass im Rahmen des Verfahrens es eigentlich so kam, wie ich schon vorausgesagt hatte, dass weder der Täter selber verstehen konnte, was passiert ist. Er erinnerte sich auch nicht mehr an die Tat und wusste auch gar nicht, konnte nichts erklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Noch sein Anwalt, noch die Richterin, noch der Staatsanwalt. Also die waren alle absolut fassungslos und konnten keine Erklärung liefern für diesen Vorfall. Und da kommen wir jetzt ja gleich zu. Nachdem ich das wirklich lange durchdacht habe und überlegt habe, gibt es da irgendeine Erklärung, die greifen kann und wirklich man nicht weiterkam und sich das, wie gesagt, in dem Prozess dann auch nochmal bestätigt hat, war meine Vermutung damals, dass dieser Mensch sozusagen unter fremden Einfluss gestanden haben muss, also sozusagen als Werkzeug missbraucht worden ist für diese Tat in seinem Zustand von starkem Alkoholismus und habe dann aber erst für den zweiten Teil meines Buches auch diese Fälle nochmal sehr detailliert recherchiert, solche Fälle, wo gerade auch dann Morde im Zustand der Besetzung durchgeführt werden oder der scheinbaren Besetzung, wo immer wieder Täter sagten dann im Rahmen des Verfahrens, sie haben Stimmen gehört, die sie da angewiesen haben und sich dann tatsächlich, und die Fälle führe ich dann mit den entsprechenden Zeitungsberichten im Einzelnen auch auf, wo sich tatsächlich dann auch gezeigt hat, es gab eine Krankheitsgeschichte bei diesen Personen, die haben vorher schon Stimmen gehört. Das heißt, es war keine Schutzbehauptung, um den Täter hier im Nachhinein zu schützen. Und es waren halt auch immer Opfer, die völlig willkürlich gewählt worden sind, wo der Täter keinerlei Vorteil aus dem Tod ziehen konnte. Und das Erschreckende war eigentlich, als ich dann gezielt mal nach solchen Fällen gesucht habe, dass man da in sehr kurzer Zeit auf sehr viele Fälle stoßen konnte, die immer nach diesem Schema abgelaufen sind. Und insofern war meine Vermutung dann, dass es tatsächlich etwas gibt, wie das Phänomen der Besessenheit oder Besetzung, wo ein Mensch quasi unter der Kontrolle steht von einer anderen, ich sag mal, Wesenheit in dem Moment. Und interessanterweise, und das ist in dem Buch jetzt nicht nachzulesen, ist sozusagen jetzt exklusiv in der Sendung, im Nachhinein dann zu der Veröffentlichung des zweiten Teils, wo ich das sozusagen als Hypothese eigentlich nur in den Raum gestellt habe, aufgrund der Recherchen und der Erkenntnisse, auf die ich da gestoßen bin, habe ich mehrfach jetzt, also in zwei Fällen war das sehr, sehr deutlich, wirklich so eine Besetzung auch miterleben können, wo ein Mensch komplett übernommen wurde und auch sich im Nachhinein nicht mehr daran erinnert hat, was da in der Zeit passiert ist.
Wo hast du das erlebt? Natürlich
jetzt nur für mich persönlich. Beides waren Fälle, wo Menschen an mich rangetreten sind, weil sie versuchen wollten, mit Entspannungs- oder Hypnosetechniken an bestimmte Kindheitserinnerungen ranzukommen, wo sich aber schon in den Gesprächen zeigte, das ist sozusagen nicht das typische UFO-IT-Entführungsszenario, sondern dass da wirklich dunklere Aspekte eine Rolle spielen. Und insofern das auch nicht völlig unerwartet kam, dass dann auf einmal mitten in der Sitzung, als wir an den Punkt kamen, wo interessante Informationen aufgedeckt werden sollten, wo sich tatsächlich diese Person daran erinnerte, was in der Kindheit passierte und das alles auch beschreiben konnte. Und an dem kritischen Punkt schreckte die Person, in beiden Fällen war das so, aus dieser Entspannung hoch. Ich dachte erst, dass einfach ja irgendwie die Entspannungsphase da wie auch immer unterbrochen wurde, wobei ich das sonst aus anderen Fällen nicht kannte und erkannte dann aber sehr schnell, dass ich dann nicht mehr mit dem Menschen spreche, sondern mit etwas anderem. In dem einen Fall war allein schon der Blick klar, also wenn man da in die Augen gesehen hat, das war kein menschliches Gegenüber mehr. Und in beiden Fällen konnten sich auch die Betreffenden dann nicht mehr dran erinnern, was da passiert ist. Und als man ihnen dann die Videoaufnahme oder Tonaufnahme vorgespielt hat, waren die völlig fassungslos, was in diesen Minuten da passiert ist und dass sie das sind, die da zu sehen sind. Und so ähnlich war es sozusagen in dem Strafprozess dort, wo der der Angeklagte gar nicht verstehen konnte, wie er diese Taten, die ihm da vorgeworfen sind, dass er die wirklich verübt haben soll, weil es eigentlich völlig entfernt war von dem, was er sich selber auch überhaupt zutraute.
Aber wenn du sagst, Besetzung, es kann ja auch einfach, wie du vorher erwähnt hast, ein anderer Persönlichkeitsanteil sein, ja, der da übernimmt. Ne? Also wie man das auseinanderhalten. Mhm.
Ne? Also, ja, also in der Tat, und das ist wiederum auch beim Thema der Persönlichkeitsspaltung auch eine interessante Frage, inwieweit man es dort tatsächlich immer nur mit eigenen inneren Anteilen zu tun hat oder auch einzelne Anteile eigentlich Art einer Besetzung darstellen. Und
die Frage geht auch in die andere Richtung, ganz richtig.
Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Aber, in beide Richtungen geht es quasi. In die eine Richtung möchte ich dann einen interessanten Punkt nochmal nennen, weil es gab eine Studie, die durchgeführt wurde online 2007, die sogenannte Extreme Abuse Survey, wo Therapeuten sehr viele Detailfragen gestellt worden sind zum Thema rituelle Gewalt und Mind Control, um da einfach Daten zu sammeln. Und dort bei dieser Studie bin ich auch auf eine Frage gestoßen, die sehr ungewöhnlich erscheint im Rahmen einer anerkannten wissenschaftlichen Studie, die nämlich lautete, oder die Frage, die da gestellt wurde, lautete: Ich habe beobachtet, dass es anscheinend Wesenheiten gibt, die mit einem oder einer Überlebenden ritueller Gewalt, / Mind Control, verbunden sind und oder Einfluss auf sie ihn ausüben. Ja, das heißt, da wurden die Therapeuten danach gefragt, ob sie beobachtet haben, wie ihr Patient unter einem fremden Einfluss steht. Allein das ist schon fast merkwürdig, dass, wie gesagt, diese Frage dort auftaucht. Und noch merkwürdiger ist, dass tatsächlich 40%, das waren hier 92 von 230 befragten Therapeuten und ja professionellen Helfern in diesem Bereich, diese Frage mit Ja beantwortet haben. Und ja, muss man sich natürlich dann wiederum fragen, was steckt dahinter, warum beobachten die sowas und was soll das Ganze? Und deine Frage, wie gesagt, ging ja in die andere Richtung, kann vielleicht so eine potenzielle Besetzung eigentlich nichts anderes sein als ein Persönlichkeitsanteil, der da in den Vordergrund tritt? Klar, das ist möglich, das ist auch sehr schwer auszuschließen. Was hier in den beiden Fällen, die ich jetzt beschrieben habe, eher dagegen spricht, ist, dass es sonst keinerlei Anzeichen gab hier bei diesen Menschen für eine Persönlichkeitsspaltung. Also da die kommen jetzt nicht aus einem rituellen Umfeld. Es gibt keine Erinnerung daran, dass Traumata entstanden sind oder sogar gezielt herbeigeführt wurden, um solche Persönlichkeitsanteile zu schaffen.
Ja, aber die Erinnerung kann man ja dann auch bearbeiten oder so, ne?
Ja, könnte man theoretisch schon, ja. Wobei ich sagen muss, in dem einen Fall, nach diesem Wechsel, nenne ich es mal, starrte mich dann nur diese Person an und da war schon der Blick, muss ich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Das zwinkerte auch gar nicht über einen sehr langen Zeitraum. Das hatte für mich jetzt, aber es ist natürlich nur eine persönliche, subjektive Wahrnehmung. Das kann jetzt ja auch nicht als Beweis für irgendwas gelten. Das war jetzt für mich nichts Menschliches mehr. Und also klar, man kann es in beide Richtungen beantworten. Wie gesagt, interessant ist eben halt, dass gerade die Therapeuten ähnliche Beobachtungen, die dafür sprechen, dass da ein fremder Einfluss ausgeübt wird auf ihre Patienten, offenbar in nicht unerheblicher Anzahl auch schon wahrgenommen haben.
Ein kleines Detail am Rande. Du hast doch in deinem Buch erwähnt von einem Mitglied der katholischen Kirche. Da ging es um einen Zeitungsartikel und in dem Zusammenhang um so Teufelsaustreibungen, die offensichtlich in der römisch-katholischen Kirche auch noch heutzutage üblich sind. Also ja, wir erwähnen absolut. Uns da also, im finsteren Mittelalter, wenn wir das Wort Teufelsaustreibung in den Mund nehmen. Ich weiß nicht, wie es in dem Kontext genannt worden ist,
aber schon so in der Art. Hast du völlig recht. So habe ich natürlich mein Kapitel, wo ich mich mit dem Thema Besessenheit oder Besetzung befasse, eingeleitet, weil tatsächlich vor etwa 3 Jahren ging das Thema sehr groß durch die Medien. Ich zitiere da auch einige große Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau und ähnliche, die auf ihrer Titelseite mit großen Bildern noch
Exorzismus, danke in den Chat.
Genau, über Exorzismus berichtet haben. Nämlich Hintergrund war, dass tatsächlich die katholische Kirche bekannt gemacht hat, dass sie jetzt verstärkt neue Exorzisten ausbilden, weil nämlich erstaunlicherweise die Nachfrage nach solchen Exorzismen seit der Jahrtausendwende um, ich meine, ein Drittel war es, in die Höhe geschnellt ist und offenbar immer mehr Geistliche davon Anfragen erreicht werden und dann ja sozusagen auf diese Weise dann Hilfe geleistet werden soll. Und das ist in der Tat natürlich sehr, sehr erstaunlich. Ich weiß noch, damals vor 3 Jahren, wo ich mich mit dem Thema Besessenheit auch überhaupt nicht befasst habe, war ich schon sehr verwundert, sowas in den Zeitungen zu lesen und dass sowas hier viele Jahrhunderte nach dem Mittelalter offenbar immer noch ein aktuelles Thema ist in der Kirche.
Mhm. Ja, ich glaube, inzwischen heißen die Exorzisten ja, heißt das nicht Glaubenskongregation? Also Ratzinger war doch einer der...
Ja, also in den Presseartikeln und in den Seminaren, die dort abgehalten wurden, da war damals schon noch von Exorzismus die Rede, von Exorzismus-Seminaren, die da irgendwo im Vatikan abgehalten worden sind.
Ich kann mich erinnern an unglaubliche Interviews von Art Bell mit Pater Martin Malachi. Sagt dir das was?
Nein, sagt mir jetzt nichts.
Oh, ja, der war Exorzist, lebt in New York und der hat dann, also das, wow. Falls das irgendwer findet, The Late Pater Malachi und Art Bell, unglaubliche Interviews. In deinem Buch führst du natürlich also sehr viele Zeugen, die du da nennst, Zeuginnen, sehr viel, also einige zumindest und eigentlich würde ich fast sagen, sehr wichtige Zeugen, die du da nennst, für auch für dein Buch jetzt. Sind zum Beispiel Casey O'Brien, so heißt sie, oder?
Mm, ja. Genau.
Und andere, ich habe jetzt die Namen nicht alle parat, die also jetzt selbst eine lange Geschichte des Missbrauchs haben und die unglaublichsten Dinge erzählen, muss ich ja sagen. Also Casey O'Brien, also da steige ich teilweise komplett aus. Was jetzt gar nichts heißen muss, ist, vielleicht will ich es auch nur nicht wahr, aber
ja.
Die Frage ist aber trotzdem, sind, und dasselbe geht ja auch für Hypnosesitzungen, wie verlässlich ist das, aber mir kommt jetzt vor, für solche Missbrauchsopfer noch in einem viel stärkeren Maß, wie verlässlich ist eine Zeugin, ist ein Zeuge, der eben offenbar, naja, eine psychische Störung hat, auch wenn sie vielleicht ihm aufoktroyiert wurde, also ist ja egal. Mhm. Es ist eigentlich ein kranker Mensch in dem Sinne, dass er eben verletzt wurde, ja, auch psychisch.
Ja.
Auch, aber am Ende des Tages, wie verlässlich ist so eine Zeugin oder so ein Zeuge?
Ja, das ist natürlich immer die Frage und wie auch bei einer Hypnosesitzung, was nichts weiter heißt, man führt einen Menschen mit Entspannungstechniken in einen Zustand, wo er sich einfach besser erinnern kann als in dem üblichen Alltagsbewusstsein. Wir alle sozusagen kennen das Gegenteil. Wenn wir in eine Prüfung gehen und angespannt sind, können wir uns dann häufig gerade nicht dran erinnern an das, was wir vielleicht am Vortag noch gelernt haben. Und genauso kann halt eine Tiefenentspannung die Erinnerungsfähigkeit erhöhen. Dennoch sind natürlich, und das ist in der Hypnosetherapie unter Konfabulationen bekannt, bestimmte Phänomene nicht auszuschließen, wie eben diese Konfabulationen, was heißt, dass Erinnerungslücken auch durchaus mit Fantasie gefüllt werden können. Also insofern muss man da immer vorsichtig sein. Und genauso, wie ich es aber auch dargelegt habe im Kontext des Entführungsphänomens, wo wir ja auch absolut fantastische Berichte haben, andererseits aber Hunderte bis Tausende Zeugen haben, kann am Ende ein gewisser Beweiswert eigentlich nur aus dem Abgleich dieser Berichte kommen, wenn man nämlich auf dieselben Muster und zum Teil dann auch Details stößt bei Menschen, die sich untereinander nicht kennen und die bestenfalls auch nicht Zugang gehabt haben zu bestimmten Quellen. Ja, also für mich ist da zum Beispiel immer sehr interessant, dass die indianischstämmige Professorin Dr. Adi Sixkiller Clark beispielsweise bei den Nachkommen der Maya in Mittelamerika dort lange Zeit unterwegs war und dort in Mexiko und den angrenzenden Ländern bei den Ureinwohnern oder den Nachkommen der Maya solche Erfahrungsberichte gesammelt hat und die sich dann überraschenderweise zum Teil im Detail eins zu eins mit dem decken, was man schon aus den seit den 80er Jahren aus deutschen oder amerikanischen Fällen kennt. Aber dennoch, klar, besteht da eine Unsicherheit. Aber wenn wir zum Beispiel Kathy O'Brien nehmen, die wirklich ja unglaubliche Dinge berichtet, gerade wenn es darum geht, wer da alles in ihren Missbrauch verwickelt ist und da hochrangige Politiker bis hin zu Präsidenten als Täter beschuldigt, muss man sagen, auch ich war da erst sehr skeptisch, aber habe dann sehr viele Informationen aus ihrem Buch mal nach dem Zufallsprinzip überprüft und geguckt, stimmt das denn, was sie hier sagt, wenn es um bestimmte Orte und Personen geht, was sich da ereignet haben soll. Und jede Prüfung, muss man sagen, fiel positiv aus. Das heißt, selbst kleinste Details konnte ich verifizieren, wirklich manchmal nur durch Mini-Berichte in irgendeiner Lokalzeitung, die nur schwer zu finden war. Und andere Dinge, die beispielsweise sich auf das Thema Mind Control beziehen, die zu dieser Zeit gar nicht bekannt waren, haben sich dann im Nachhinein durch die Berichte von Therapeuten und anderen Überlebenden verifiziert. Also um mal ein Beispiel zu nennen, sie beschreibt dort, dass ein Täter sie immer brachte, ich glaube, er hat dazu Violine gespielt, eine bestimmte Anzahl von Drehungen durchzuführen, was sehr skurril wirkte, und sie konnte das auch nicht richtig erklären, hat nur irgendwie vermutet, dass es mit ihrer Konditionierung und dem Mind Control zusammenhing. Ich bin dann später darauf gestoßen, dass einige Jahre später erstmals ein Fachartikel dann erschien, und mittlerweile ist es unter Therapeuten, vor allem in den USA, bekannt, dass es eine spezielle Methode gibt, die nennt sich Spinning, wo die Täter, das heißt die Kinder dort, in eine Vorrichtung eingespannt werden und sehr schnell im Kreis gedreht werden, was sich zunächst mal fast schon harmlos anhört. Aber das hat offenbar katastrophale, sowohl körperliche als auch psychische Folgen, wenn man da mit dieser hohen Geschwindigkeit dauerhaft umhergewirbelt wird, oft noch unter Drogen gesetzt und natürlich dann nach kurzer Zeit die Orientierung völlig verliert. Es wird dann auch berichtet, oft ist es im Dunkeln oder von starken Lichtblitzen begleitet. Und was dazu führt, und das wird in dem Fachartikel im Detail beschrieben, dass das offenbar eine sehr, sehr wichtige und sehr wirkungsvolle Technik ist seitens dieser Täter, die nämlich dazu führt, dass bestimmte Impulse über das gesamte Persönlichkeitssystem verteilt werden. Das heißt, gleichzeitig offenbar alle Innenpersonen angesprochen werden können. Und das nur mal als Beispiel, so beschreibt also hier Kathy O'Brien eher beiläufig ein Sachverhalt, den sie auch gar nicht richtig zuordnen kann, der sich aber später dann im Detail so durch in der Fachliteratur bestätigt hat. Und so gibt es dann viele andere Beispiele. Und vor allem ein wichtiges Beispiel, wo wir später dann hinkommen, sie beschreibt eben halt auch mehrfach Begegnungen, scheinbare Begegnungen mit Reptiloiden, wo sie aber interessanterweise in ihrem Folgebuch sagt, das kann keine wirkliche Begegnung gewesen sein mit einem Reptiloiden, Außerirdischen, sondern das wurde mir quasi vorgespielt, beziehungsweise wurde dort eine Hologrammtechnik benutzt, um beispielsweise, in dem Fall war es George Bush, so aussehen zu lassen, als wenn er eine reptiloide Gestalt annimmt.
Ich habe da einen Newsartikel gerade gepostet, wo es auch um, also diese Hologramme, es gibt verschiedene Techniken, sind teilweise sehr gut schon. Und würde das überhaupt nicht ausschließen.
Genau. Also. Und da ist Kathy O'Brien, da ist sie auch nicht die Einzige mit dieser Feststellung, was sie mir erinnert.
Das kommt dazu. Zunächst mal vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück, beziehungsweise eine Erklärung für die Zuhörer, wie ich überhaupt dazu kam. Also ich habe mich, wie du es ja schon erwähnt hast, auch mit dem UFO-Phänomen befasst und mit diesen mutmaßlichen Kontakterfahrungen und habe in dem Kontext auch versucht, Menschen zu helfen, die dort darüber mehr herausfinden wollten und sie sozusagen in Kindheitserinnerungen zurückgeführt oder in Erinnerungen, die solche Kontakterfahrungen einschließen. Und im Rahmen einer solcher Sitzung kam es dann für mich völlig überraschend zu einem Channeling. Ich konnte da mit dem Begriff eigentlich wenig anfangen. Also ich hatte da schon von gehört, aber hatte mich um das Thema Channeling nie gekümmert. und war dann auch erstmal sprachlos und verwirrt, was da passiert ist, als auf einmal offenbar ein fremdes, in dem Fall außerirdisches Wesen, dann durch diese Person sprach und recht umfangreiche, detaillierte Informationen preisgab. Und konnte das erstmal auch gar nicht zuordnen und war noch skeptisch, ob es nicht vielleicht eine seltene psychische Störung ist, die da zum Vorschein kam. Das Erstaunliche war aber, dass dann in kurzem zeitlichen Abstand zu dieser ersten Erfahrung mehrfach bei meinen Sitzungen es immer wieder zu diesen Channelings kam und dort immer wieder Reptiloide eine Rolle spielten. Dazu muss man sagen, das Thema Reptiloide war für mich auch völlig uninteressant bis zum Zeitpunkt, weil eben in der sogenannten Abduktionsforschung, die sich mit diesen Kontakterfahrungen befasst, eigentlich immer von den typischen Grauen die Rede ist, manchmal auch von ja so heuschreckenartigen oder menschlich aussehenden, ganz selten vielleicht auch mal Reptiloide beschrieben werden, aber nicht so, dass man da unbedingt ein Bedürfnis verspürt, da näher drauf einzugehen. Ich kannte zwar David Icke auch schon oder hatte mich aber auch mit ihm nicht näher befasst, weil mir das auch irgendwie alles etwas seltsam vorkam. Aber war dann natürlich gezwungen, als ich auf dieses Thema in meinen Sitzungen immer wieder stieß, mir das näher anzusehen und kam dann recht schnell darüber, weil auch in diesen Channelings die Rede davon war, von Mind Control, mich mit dem Thema zu befassen, was ist denn Mind Control? Bin dann gestoßen auf dieses Thema wiederum MK-Ultra, dass die CIA Anfang der 50er Jahre ein Programm erschaffen hat, um Bewusstseinskontrolle zu erforschen und zu praktizieren und dabei offenbar aufsetzte, nicht nur auf Erfahrungen, die in den Konzentrationslagern der Nazis gemacht worden sind, sondern eben auch auf die Techniken, die in diesen satanischen Familien zur Persönlichkeitsspaltung offenbar seit Generationen schon entwickelt worden sind, was wiederum dazu führte, dass häufig Überlebende aus dem MK-Ultra-Programm aus diesen satanischen Familien stammen. Ja, und da gibt es diverse Beispiele, auch bei Kathy O'Brien zum Beispiel und anderen, dass man diese Verbindung dort findet. Und so kam ich überhaupt zu dem Thema Reptiloide und Mind Control. Das heißt, es ging eigentlich mit den Reptiloiden los und dann war ich überrascht, doch so viel seriöse und belastbare Quellen zu finden, was MK-Ultra anbelangt und rituelle Gewalt. Und genau, ich weiß gar nicht, was jetzt die Frage war. Ich glaube, ging immer noch darum, wie verlässlich sind so Aussagen. Ich hatte jetzt ja am Beispiel Kathy O'Brien schon aufgezeigt, dass da wirklich sich Details dann im Nachhinein verifizieren lassen. Und bei Kathy O'Brien gibt es jetzt noch eine Besonderheit, die für ihre Glaubwürdigkeit spricht, dass sie zumindest im Grunde nach solche MK-Ultra-Erfahrungen gemacht hat. Ich habe nämlich unter dem sogenannten Freedom of Information Act, einem Informationsfreiheitsgesetz in den USA, angefragt bei der CIA nach Unterlagen zu Kathy O'Brien und auch zu Lieutenant Colonel Michael Aquino, der von ihr als ein Täter genannt wird, die im Kontext zu MK-Ultra stehen. Und habe dort interessanterweise nicht die Antwort erhalten, die ich von manchen anderen Stellen wie NASA oder einzelnen Militärbasen bekommen habe, dass es Unterlagen dazu nicht gibt, sondern die Antwort war, wir können weder bestätigen noch verneinen, dass es solche Unterlagen wie angefragt gibt, weil nämlich bereits der Umstand, ob es die Unterlagen gibt oder nicht, der Geheimhaltung unterliegt.
Okay.
Da könnte man jetzt sagen, das ist ja jetzt irgendwie nichtssagend, aber es ist bekannt, wenn man mal den Begriff Glomar Response googelt, so wird nämlich genau diese Antwort genannt, dass das natürlich eine Antwort ist, die eingesetzt wird, wenn die CIA weder lügen kann, weil eben diese Unterlagen existieren und es dann sich im Nachhinein herausstellen könnte, dass sie eine falsche Angabe gemacht hat unter diesem Gesetz, andererseits aber auch nicht zugeben will, da sind Unterlagen, ja, aber die unterliegen der Geheimhaltung, weil dann wäre beispielsweise im Fall von Kathy O'Brien ja schon im Grunde nach bestätigt, das, was sie sagt, könnte so weitgehend stimmen. Ja, deswegen ziehen sie sich zurück auf diese Antwort. Wir können weder bestätigen noch verneinen. Ich habe dagegen dann Widerspruch eingelegt und da wird aber die Antwort dazu seit Monaten oder Jahren inzwischen immer weiter hinausgezögert. Hoffe allerdings, dass da noch irgendwas Sinnvolles bei rauskommt, aber ja, wird man abwarten müssen. Das spricht nochmal für Kathy O'Brien.
Ja, du hast ja vorher Spin-Programming genannt. Mhm. Also teilweise, das ist ja das, wo also die gedreht werden ganz schnell auf irgendeinem.
Ja.
Ja. Also das hört sich ja teilweise, das hört sich ja teilweise an wie irgendwelche völlig kranken medizinischen Versuche aus dem 19. Jahrhundert, muss ich sagen.
Und vielleicht. Nee, und genau das ist es eben nicht. Ja? Ja, ja. Und das ist das Besondere, dass die Täter über sehr fortschrittliches Wissen darüber verfügen, wie man offenbar die Persönlichkeit eines Menschen aufspalten kann und dann natürlich auch wiederum, wie man sie konditionieren kann, auch gelernt haben, welche Art von Personen, auch reinen Innenpersonen, die dann bestimmte Aufgaben in dieser Innenwelt, die da künstlich geschaffen wird, erfüllen, braucht, damit so ein System funktioniert. Und was natürlich auch ein Grund dafür ist, dass solche Personen dann quasi sich nicht freimachen können aus dieser Kultumgebung. Und aber eben dieses Spinning halt in der Fachliteratur inzwischen belegt ist, dass immer wieder die Therapeuten darauf gestoßen sind. Ja. Und bei der CIA muss man sagen, wurde ja das, was in den Kulten angewendet worden ist, ich sag mal, da wird üblicherweise dann mit Dingen auch wie Elektroschocks und so gearbeitet, nochmal weitergetrieben, indem gerade LSD und andere Drogen noch getestet worden sind, inwieweit die dort Sinn machen, in diesem Kontext einzusetzen. Aber auch Dinge eingesetzt worden sind wie Reizisolierungstanks, wo man dann einfach diese Kinder in eine völlige Reizisolierung geschickt hat, wo sie weder sehen konnten, noch hören, noch etwas fühlen konnten, was nach Stunden dann zu psychotischen Zuständen führt und Ähnliches. Und es gibt sogar Aussagen, dass mittlerweile auch Dinge eingesetzt werden wie virtuelle Technik, wo den Menschen dann, den Opfern, nur virtuell vorgespielt wird. Sie würden ein Horrorszenario erleben. Und dazu muss man wissen, es gibt etwas, was sich Spiegelneuronen nennt. Das heißt, wenn wir Menschen etwas beobachten, dann stellt sich bei uns eine Gehirnaktivität ein, die dem entspricht, als wenn wir es ausführen würden. Das heißt, man kann offenbar mit den richtigen Techniken, in dem Fall solchen virtuellen Techniken, Menschen dazu bringen, dass sie doch sehr intensiv und auch körperlich das erleben, was sie dann wahrnehmen. Und das beschreibt beispielsweise Katie Groves, eine Überlebende, die einen Kanal auch hat, wo sie immer wieder berichtet hat über ihre Erfahrungen, wo auch dieser Kontext zwischen ritueller Gewalt, also Aufwachsen in einer satanischen Familie, wo die Eltern auch zugehörten, und MK-Ultra-Erfahrungen dazu gehört, die ich auch als absolut glaubwürdig einstufe, weil sie wirklich sehr detailliertes Wissen weitergegeben hat, was sie auch selbst als Programmiererin gelernt hat, weil häufig die Opfer eben auch gerade im Rahmen von MK-Ultra dazu gebracht werden, selber ab einem bestimmten Zeitpunkt Kinder abzurichten, zu konditionieren, zu programmieren. Und sie hat es aber geschafft, da halbwegs, sage ich mal, rauszukommen. Und sie berichtete da auf ihrem Kanal auch davon, dass diese virtuelle Technik eingesetzt wird und beschreibt, wie da Dinge mit ihr gemacht worden sind, die, ich sag mal, physisch gar nicht möglich wären, wo quasi jeder einzelne Knochen im Körper gebrochen wird oder sie immer wieder hintereinander in Säure aufgelöst wird und so ein Prozess dann immer wieder durchlaufen muss. Und bei ihr ist es leider so, dass nicht nur nach anfänglich sehr, sehr guten Beiträgen ein anderer Persönlichkeitsanteil übernommen hat, der dann wirklich, ja, ich sag mal, Belangloses nur noch erzählt hat, möglicherweise nachdem sie wieder eingesammelt worden ist und sozusagen dieser andere Anteil ausgelöscht wurde, wofür auch Erfahrungen von anderen sprechen. Mittlerweile ist es sogar so, dass sie seit einigen Monaten da komplett verschwunden ist und ihre Follower sich da schon große Sorgen machen, was mit ihr passiert ist. Sie hat auch dann lange auf der Straße oder eigentlich durchweg auf der Straße leben müssen. Aufgrund der Erfahrung ist sie natürlich, wie du schon sagst, ein kranker beziehungsweise ein gebrochener Mensch. Ja, sie, wenn man sich vorstellt, durch was diese Menschen gehen, sie mussten selber andere Kinder umbringen, ist klar, dass das seine Spuren hinterlässt.
Sie werden auch als Überlebende bezeichnet. Und,
ja.
Rimsky, glaube ich, was der gefragt hat, was ist denn jetzt so... vielleicht kann Marcel kurz darlegen, was ein Reptiloid überhaupt ist. Das ist natürlich eine interessante Frage. Und vielleicht, also gut, du beschreibst also im ersten, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, du beschreibst da eine Struktur, die weltweit agiert, die mit verschiedensten, grauslichsten Techniken da versucht, Menschen zu kontrollieren, oder zumindest, das ist also jetzt, es scheint, dass du sagst, dass es sehr verbreitet ist. Eines, auf was ich da halt in dem Bezug auf jeden Fall noch eingehen möchte, und was für mich, was das, also neben natürlich die Dinge, die da passieren, das ist an Abscheulichkeit nicht zu übertreffen. Und wie gesagt, also wer einen guten Morgen hat, soll das Buch lesen, aber ich würde es jetzt da eigentlich gar nicht weiter ausführen, weil, ja. Aber, und das hört man halt auch immer wieder von allen möglichen Seiten, offenbar, sagst du, werden da auch Politiker und generell Menschen, die halt Macht haben, wichtige Positionen einnehmen, in kompromittierende Situationen gebracht. Ich meine, das kennt man auch aus Einweihungsriten, ne, von Skull and Bones und so weiter, ne? Wo sie dann irgendwie, ja, ich glaube, die müssen sich angeblich in der Truhe legen und unanieren und alle ihre Geheimnisse erzählen, und das wird dann halt aufgenommen. Aber da gibt es dann halt unter Drogeneinfluss und so weiter auch eben Technik, wo dann Politiker in kompromittierende Situationen gebracht werden, und somit hat man dann quasi, man nennt das, glaube ich, Control File, und der oder diejenige kann dann halt nicht mehr wirklich das tun, was sie gerne würde, auch wenn sie noch so gute Vorsätze hat, sondern muss dann halt auf Linie bleiben, und wenn nicht, dann kommt halt irgendein Video oder irgendein Beweisstück ans Tageslicht, wonach sie eben Kindesmissbrauch oder schlimmer betrieben haben. Und das ist eigentlich das, was, ja, wenn das so ist, dann wundert mich gar nichts mehr, Punkt 1. Ja. Mhm. Und das ist extrem beunruhigend, und wenn das so ist, ist es für jede Demokratie das Ende. Also wenn man immer, also es ist halt die Frage, na, gerade Demokratie wäre ja eine Antidote, ne? Wir könnten ja dann einfach jemanden wählen, der eben nicht kompromittiert ist, aber
es sei ist denn, man kompromittiert ihn dann.
Oder man kompromittiert, ja, also das ist eigentlich ein sehr hoffnungsloser Aspekt. Also das ist einer der Dinge im Buch, da sage ich ganz ehrlich, das will ich eigentlich nicht wahrhaben. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich kann das auch, ich weiß es nicht, ja. Ja. Wenn man sich die Welt so anschaut, muss ich leider sagen, ja, es würde mich aber jetzt auch nicht allzu sehr wundern, aber also mir wird übel dabei. Wirklich übel, physisch.
Ja, das ist schlimm, in der Tat. Und es ist natürlich ein Grund dafür, warum sowohl im Rahmen der Kulte als auch der CIA dieses Thema Kinder zu sexuellen Dienstleistungen quasi abzurichten, zu konditionieren, immer wieder anzutreffen ist. Man sagt bei der CIA, bei MKUltra, ist das die Beta-Programmierung, also hat einen eigenen Namen. Bestimmte Programme laufen unter griechischen Buchstaben. Alpha ist sozusagen die Basisprogrammierung. Beta ist die Sex-Programmierung. Theta sind mediale Fähigkeiten, die dort antrainiert werden und Ähnliches. Und gerade muss man sagen, bei der CIA es ist schon sehr gut belegt, dass das eines der Ziele war von MKUltra, weil nämlich mittlerweile durch Dokumente belegt und durch Senatsanhörungen schon zur Anfangszeit von MKUltra in San Francisco und ich glaube in New York war das, sogenannte Safe Houses eingerichtet worden sind. Und das kann man wirklich eins zu eins in den CIA-Unterlagen nachlesen, wo es dann Räume gab mit einem doppelten Spiegel, hinter dem eine Kamera war, wo man Prostituierte angeheuert hatte, dort sozusagen sich bereit zu halten, und wo man dann aus nahegelegenen Bars Männer unter LSD-Einfluss gesetzt und dann in dieses Haus geschleust hat und dann geguckt hat, wie kriegen wir es am besten hin, einen solchen Menschen dann zu manipulieren und das Ganze dann auch noch aufzuzeichnen. Also das war ein gut belegtes Ziel. Und eine Überlebende, Claudia McMullen, beschreibt sogar, und das ist wirklich dann schon ja sehr, sehr schwer vorstellbar, aber sie hat auch vor einem Ausschuss ausgesagt und da wirklich viele wertvolle Infos geliefert. Und in einem Interview beschreibt sie darüber hinausgehend dann, dass sie in ihrer Kindheit oder Jugend, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war, also noch sehr jung, in so ein Camp gebracht worden ist, der CIA, wo zu diesem Zeitpunkt, ich meine, etwa 60 bis 70 Kinder und ja, so im Alter, glaube ich, von bis 14, 16 Jahren waren, die jeweils dann einem CIA-Agenten zugeteilt worden sind, auch, ich glaube, sich die ganze Zeit über dann auch nackt aufhalten sollten und die in diesem Camp quasi trainiert wurden, wie verführe ich meine Zielperson und wie läuft das vonstatten. Und das ist natürlich, wenn das so zutrifft, was sie da berichtet, dann ist das Ausmaß natürlich erschreckend, dass hier in dieser Masse gezielt dieses Instrument der Erpressung, der sexuellen Erpressung eingesetzt wurde und offenbar auch wird, um Menschen dann unter Kontrolle zu bringen. Aber wie gesagt, andere Überlebende, wie zum Beispiel ein Paul Bonacci, auf den ich auch im Buch eingehe, über den auch der Anwalt John DeCamp schreibt, das ist ein Kronzeuge in dem sogenannten Franklin-Skandal. Da kommt auch sozusagen alles zusammen, Missbrauch, Satanismus und auch Ausflüge nach Washington, wo dann Politiker durch ja, Kinder, die da unter Kontrolle stehen, die Kinder, denen zugeführt werden, und sogar, und das ist ganz interessant, berichtet er davon, dass sogar ins Weiße Haus des Nachts dort Ausflüge organisiert wurden, wo diese Minderjährigen dann gebracht worden sind. Und es gibt tatsächlich einen Zeitungsartikel, ich meine, es ist also eine große amerikanische Zeitschrift, müsste es New York Times, meine ich, war es, die da berichtet hat, ich kann es gleich nochmal nachsehen, in ihrer Überschrift über Midnight Tours ins Weiße Haus, wo die wirklich dann beschrieben haben, dass minderjährige Prostituierte, also dort wird es Prostituierte genannt, da ins Weiße Haus eingeschleust worden sind und hochrangige Politiker mit diesem Skandal zu tun haben. Also so ganz vereinzelt sind diese Dinge tatsächlich ans Tageslicht gekommen.
Wobei aber wirklich bewiesen sind diese Behauptungen nicht. Ich meine, das sind jetzt Aussagen von Einzelnen.
Das muss man schon sagen. Also ich sag mal, bewiesen ist beispielsweise, dass die CIA sich für die Erpressung da interessierte mit diesen Methoden.
Ja, aber ich meine jetzt gerade...
Aber das jetzt tatsächlich... Politiker sind natürlich nur Aussagen von denjenigen, die da... drin verwickelt sind, also vor allem natürlich als Opfer. Und klar, also
da. Aber du weißt schon, dass natürlich Aussagen, ein politischer Gegner kann natürlich jetzt so ein Gerücht in die Welt setzen. Also jetzt jeweils, wer halt gerade im Weißen Haus sitzt, die Republikaner oder Demokraten, könnten solche...
Klar.
Ja,
und das, wobei selten Namen genannt werden, muss man sagen. Also von den...
Ja, gut, aber man kann sich sehr ausrechnen, wer da gerade im Weißen... Man kann sich sehr ausrechnen, wer da gerade im Weißen Haus war und so weiter. Ja.
Also, ja, wobei natürlich nicht gesagt wurde, also das können auch irgendwelche, weiß ich nicht, hochrangige Angestellte, also es muss jetzt nicht der Präsident gewesen sein.
Ja, natürlich so viel geht nicht, aber
aus dem Artikel da nicht los.
Es ist halt, es ist dann halt die Presidency von dem oder dem, ja.
Ja, ja.
Und das stimmt. Das finde ich sehr, schwierig, ja. Beziehungsweise auch gefährlich. Also das geht dann, das ist halt auch dann so ein bisschen meine Kritik an den, oder das ist einer der Kritikpunkte, die ich da habe. Neben der Tatsache, dass ich das alles nicht glauben will, ja, ich gebe es völlig zu, gibt's halt, das beruht eben sehr oft auf Aussagen, die, das sind halt einfach nur Aussagen, die jemand macht, der selbst meistens, ja, Cathy O'Brien, du hast das selbst gesagt, dann hat ein anderer Persönlichkeitsteil übernommen und dann sind nicht mehr so interessante Sachen gekommen. Naja, vielleicht war das sie und die, die vorher da all diese Dinge erzählt hat, das war ein anderer Persönlichkeitsanteil. Weißt du, was ich meine? Es ist sehr schwer.
Also, ja, das stimmt schon. Also, gerade noch die Info zu dem Artikel, das war in der Washington Times vom 29. Juni 89, wer das suchen will. Wo da über diesen Skandal mit dem Weißen Haus berichtet wurde. und um sozusagen da etwas Handfesteres zu haben, eine zentrale Person in diesem Skandal war ein Lobbyist namens Craig Spence. Der taucht auch in den Zeitungsartikeln aus der Zeit auf. Und er hat auch immer wieder Partys veranstaltet, wo dann auch Minderjährige waren. Und dort ist auch nachzulesen, dass er auch diese Wohnräume, wo er das abgehalten hat, offenbar mit Wanzen und Kameras ausgestattet hatte. Und da kann man sich natürlich ausrechnen, warum, um halt eben die Gäste bei bestimmten Aktivitäten dort festzuhalten. Also das ist so ein bisschen zumindest durch Zeitungsberichte belegt, dass hier bestimmte Personen, und da wird auch gesagt, er hat für die CIA diese Dinge gemacht. Also da hat man so ein bisschen was Handfesteres, weil man eben auf diese Aussagen von nicht jetzt Tätern oder Beteiligten, sondern den Ermittlern und Ähnlichem da stößt. Aber du hast völlig recht. Im Wesentlichen sind es natürlich Zeugenaussagen, wo man nur sagen kann, weil sich halt bestimmte Muster zeigen oder auch Detailaussagen treffen oder dieselben Personen beschuldigt werden, kann man ihnen einen gewissen Wert zusprechen. Aber wie immer, eine 100% Garantie hat man natürlich nicht, dass das stimmt, was jemand behauptet.
Naja, natürlich auch unabhängige Quellen, die sich dann decken. Ganz klar, das hat schon eine Aussagekraft. Ich glaube, Kant hat ja gesagt, jede einzelne Geistererscheinung zweifle ich an, aber in der Summe ist es, ich paraphrasiere, ist es quasi nicht leugnbar, kann man es nicht mehr leugnen. Also natürlich muss man die Dinge immer im Kontext sehen, aber man muss sie dann halt wirklich anschauen. Trotzdem, wer behauptet das alles und so weiter?
Ja.
Eine andere Sache,
was mir gerade noch einfällt, aber das wollte ich jetzt nicht unterbrechen, was man vielleicht noch mal erwähnen muss, was ein indirektes oder sagen wir mal ein Indiz sein kann dafür, dass tatsächlich hochrangige Personen, und zwar viele hochrangige Personen, da unter Kontrolle stehen oder zumindest mehr als einem lieb ist, sind natürlich große Skandale. Das ist zum einen dieser Franklin-Skandal, über den der Anwalt John de Camp berichtet hat, wo es sehr weit verbreiteten Missbrauch gab mit hochrangig verwickelten Tätern, aber auch der Dutroux-Fall, wo man sich fragen muss.
Natürlich. Es gibt leider wirklich solche Dinge, das ist das Problem.
Ja. Wie kann es sein, dass da kein, dass die wirklichen Täter offenbar nicht überführt worden sind und am Ende 2 Dutzend Zeugen, gibt es ja auch an der ZDF-Doku zu, während des Verfahrens ums Leben kam. Das heißt, da muss ja schon ein sehr mächtiger Einfluss, der auch über die entsprechende Logistik verfügt, am Werk gewesen sein, all das zu bewerkstelligen. Und da kann man zumindest spekulieren, dass nicht jeder, der da beigetragen hat, sowas dann unter der Decke zu halten, nicht vielleicht ein freiwilliger Mittäter ist, sondern vielleicht auch einfach da angewiesen worden ist. Mach das mal so. Erhebt mal keine Anklage oder vernehmt diesen Zeugen mal nicht oder geht der Spur mal nicht nach, weil ein gewisses Erpressungspotenzial dort bestand. Aber ist natürlich auch nur ein Indiz für das Ganze.
Natürlich der Selbstmord von Epstein ist natürlich auch so ein Ding. Ne?
So ein Punkt.
Also how convenient, kann ich nur sagen. How freaking convenient. Na gut. Ich meine, eine Sache, ich finde schon als Kritikpunkt irgendwie kam mir das, wir haben es eben im Vorgespräch schon mal angesprochen. Ja, du beschreibst ja im Buch, wie diese Schock, und dann möchte ich wirklich so zu den anderen Dingen übergehen, außer Sabine, du möchtest da noch was sagen. Aber du beschreibst, wie diese Technik angewendet wird, bei der also diese Schocktherapie kommt, das bist ja vorher kurz darauf eingegangen, also wo die quasi bis an die Grenze gebracht werden und dann besonders empfänglich sind für Suggestionen etc. oder überhaupt gleich einmal alternative Persönlichkeiten entwickeln, aber eben auch für Suggestionen dann sehr offen werden. Und als ich dein Buch gelesen habe, ich meine, es beginnt halt gleich am Anfang mit KZ, mit entsetzlichen Bildern, mit Geschlechtsumwandlungen im KZ. Und also so richtig bam, bam, bam. Und mir ist es dann auch ein bisschen so vorgekommen, das ist jetzt so die Schocktherapie und dann kommt so quasi die Message. Weißt du, was ich meine?
Ja, und sowas in der Tat nicht gedacht. Also das
ich hoffe.
Thema KZ, ja, nee, Das, also ein wesentliches Motiv ist natürlich, dass gesagt wird, Josef Mengele, der Todesengel von Auschwitz, hätte in dem MK-Ultra-Programm eine führende Rolle eingenommen, weil es zahlreiche Aussagen gibt von Überlebenden.
Was mir nicht wundern würde, also ganz ehrlich.
Gesehen haben, ja, genau. So kam ich zu dem Thema und was mich auch nochmal quasi motiviert hat, da nochmal auf bestimmte Dinge hinzudeuten, war einfach, dass ja wirklich hochrangige Nazis oder Nazi-Kollaborateure nach dem Zweiten Weltkrieg dann hochrangige Posten immer noch hatten bei Universitäten. Auch die Führungsriege des BKA, kann man sogar auf Wikipedia nachlesen, war bis in die 60er Jahre noch von Nazis da durchsetzt, um auch da nochmal darauf hinzuweisen, was hier eigentlich im Sinne Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg gelaufen ist und wer da an den Tätern noch sehr lange bedeutende Positionen hatte und da Fäden ziehen konnte. Das war so auch ein Motiv, das zu bringen. War jetzt nicht so gedacht, gleich schon mal einen Schock auszulösen, um dann die Leser sozusagen empfänglicher zu machen. Dafür meine ich, ist es auch gar nicht nötig, weil einfach die Quellen und das erste Buch beruht ja im Wesentlichen auf therapeutischer Literatur einfach zu gut sind und entsprechenden Studien.
Ja, weil du das BKA, wenn du beschreibst auch irgendwo, das BKA hat keine Möglichkeit, die EDV des BKA kann rituelle Gewalt nicht erfassen. Das wäre sehr seltsam gefunden. Ich meine, okay, kommen wir zum IT-Bereich. Es gibt wirklich.
kann nicht, ist eher gesagt, will nicht. Ja. Also es gab mehrmals Anfragen. Ich habe dann auch nochmal angefragt, ob das Phänomen der rituellen Gewalt dort bekannt ist. Und da wird einfach gesagt, ja, dieser Punkt wird in unserem, in der polizeilichen Kriminalstatistik, so nennt sich das, die, weiß ich nicht, ich meine von den Landeskriminalämtern erhoben wird oder von den Polizeidienststellen, auf jeden Fall in diesem System wird der Punkt, ob es einen rituellen Bezug gibt, nicht erfasst. Und deswegen, so wurde mir gesagt dann bei der Auskunft, gibt es auch keine Abteilung, die gezielt rituelle Gewalt verfolgen würde, was aber nötig wäre, um bestimmte Muster zu erkennen, gerade weil die Täter ja mit diesen sehr komplexen Methoden arbeiten. Und es würde allenfalls mitbearbeitet von denjenigen, die im Rahmen eines Verbrechens dann auf einen rituellen Bezug stoßen. Und das war natürlich schon sehr verwunderlich, wenn man überlegt, dass es doch ein sehr präsentes Thema ist.
Es ist verwunderlich, vor 2 Jahren,
ja, haben 140 Therapeuten allein in einer vom Bistum in vom Bistum ausgerichteten Fachtagung da teilgenommen. 140 Therapeuten oder ich sag mal Teilnehmer, von denen die meisten Therapeuten waren, weil gesagt wird, es ist ein Thema, was in den Praxen von Traumatherapeuten häufig vorkommt eben.
Ja, ein seltsames Detail auf jeden Fall. Aber gut, es gibt ja die interessantesten Blüten in der IT-Welt. Das muss man auch sagen. Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht gibt es keinen Prozess dafür. Keine Ahnung. Gut. Wie gesagt, du hast ja auch schon ein bisschen so diese Dinge erwähnt, also Channelings und so. Du bist dann im Rahmen deiner Praxis vor allem auch eben immer wieder über Menschen, über Fälle gestoßen, die dann eben in Trance davon berichtet haben, dass sie eben ja von sogenannten Reptiloiden irgendwie, man kann da auch irgendwo von Missbrauch reden oder gesteuert, beeinflusst werden. Wie war das jetzt eigentlich? Bist du über diese seltsamen Berichte gestoßen und hast dich dann begonnen, damit zu beschäftigen, mit diesem ganzen Thema?
Nee. Oder? Der Auslöser waren tatsächlich diese Channelings, die ich unerwartet hatte.
Das meine ich, also
du
bist also
genau, mit diesen mutmaßlichen, aufgrund dieser Channelings, genau. Also ich sag mal mutmaßlichen Channelings, wo offenbar zum Teil dann ein hybrides, ein reptiloides Wesen oder ja, zum Teil waren es auch Hybriden, durch die Person dann zu mir sprach.
Oder anderer Persönlichkeitsanteil und vielleicht ist
oder,
da gar,
oder das, genau.
Und vielleicht gibt es da gar nicht
viel. Immer ein reptiloider Persönlichkeitsanteil,
ja, was, okay, ja.
Was seltsam gewesen wäre. Aber in der Tat, dadurch bin ich erst zu den Recherchen gekommen, mich mit dem Thema Reptiloide und ob da was hinter sein kann, zu beschäftigen. Natürlich muss man das auch im größeren Kontext einordnen. Ich meine, mittlerweile steht fest, das UFO-Phänomen ist real, was erstmal heißt, es gibt UFOs. Noch nicht sozusagen offiziell ist, was dahinter steckt, aber wenn man das verfolgt hat, die Aussagen von den hochrangigen Insidern wie Luis Elizondo und dem John Radcliffe, dem ehemaligen Chef der Geheimdienste und ähnlichen, die natürlich schon sagen, es ist keine amerikanische Technologie, wir schließen auch aus, es ist russische oder chinesische, weil einfach die Sichtungen so weit zurückreichen und auch wegen der Art der Sichtungen, also diese Transmedium Travel, also dass die Objekte sich durch den Weltraum, durch die Atmosphäre, aber durchs Wasser bewegen können und ähnliche Dinge dazu führen, dass diese Kreise tatsächlich davon ausgehen, es ist kein menschliches Phänomen und dann bleiben natürlich wenige Optionen übrig, sodass wir relativ schnell eigentlich zu dem Punkt kommen, wir haben es hier möglicherweise mit einer nichtmenschlichen Intelligenz zu tun, ob die jetzt außerdimensional oder interdimensional ist oder einfach nur extraterrestrisch, sei erstmal dahingestellt. Aber das muss man natürlich sehen, wenn wir hier zunächst mal von anderen Wesen sprechen, dass wir mittlerweile sogar Mainstream an einem Punkt angekommen sind, wo zumindest die UFOs, aber auch die Implikation, was dahinter steckt, kein Tabuthema mehr sind. Ja,
ja, aber der Mainstream ist dort angekommen, ja, dass man einmal sagt, okay, es gibt das Phänomen und wir können nicht ausschließen, dass es extraterrestrer Herkunft ist.
Genau, genau.
Da
das ist
ich,
ja schon mal was.
Ja, also meiner Meinung nach muss das überhaupt nicht extraterrestrisch sein. Zumindest nicht die Technologie, nee, die jetzt vom Pentagon veröffentlicht wurde. Aber, und du beschreibst das ja auch, du sagst ja eigentlich, dass es in Wirklichkeit, du glaubst in Wirklichkeit, dass es ein interdimensionales Phänomen ist. Und das hat ja jetzt wiederum mit klassischen Außerirdischen, also Wesen von einem anderen Sonnensystem, eigentlich nichts zu tun. Natürlich kann es da Vermischungen geben, vielleicht technologisch so hoch entwickelt, dass die eben, um diese weiten Strecken zurückzulegen, höher dimensionale Räume da bereisen und so weiter. Und dann natürlich vermischt sie das alles wieder und es ist sowieso schwierig und verwirrend und keine Ahnung, also seit fast 30 Jahren beschäftige ich mich, oder naja, sagen wir 25 Jahren beschäftige ich mich damit und es wird für mich immer verwirrender eigentlich. Ja. Also von Auflösung keine Rede und ich halte jetzt fast praktisch nichts mehr für unmöglich, aber glauben du ja eigentlich auch nichts mehr. Es ist ein bisschen, aber gut, ist auch völlig wurscht, was ich glaube. Von was sprechen wir hier denn jetzt hauptsächlich? Mhm. Sprechen wir hier jetzt deiner Meinung nach von außerirdischen, und damit meine ich jetzt physische Wesen von einem anderen Planeten, weiß der Henker, wie die daherkommen, über tausende Lichtjahre, oder vielleicht kommen sie auch von der Venus, wurscht, reden wir von solchen, die sich also quasi ein eigener Entwicklungsstrang, ja, oder reden wir von einem Phänomen, wo man dann also sagt, interdimensional, super Wort, ja, also sobald Dimensionen ins Spiel kommen, gibt sowieso Party, jeder versteht, was er halt davon verstehen will, aber damit meint man eben aus einer parallelen Realität, aus einer vielleicht sogar höheren Wirklichkeit. Was heißt höhere Wirklichkeit? Ja, gute Frage. Mhm. Aus einer erweiterten Wirklichkeit. Von was reden wir da?
Ja, ist eine tatsächlich der schwierigsten Fragen, wo ich auch noch ein Stück weit, sage ich mal, unschlüssig bin. Und ich halte es für möglich, dass es auch beides ist. Wenn wir jetzt mal als Ausgangspunkt uns anschauen, das viel besser dokumentierte Phänomen dieser typischen Kontakterfahrung, oder meistens sind es ja Entführungen durch die grauen Außerirdischen, die Greys, da scheint es ja so zu sein, als wenn sich dieses Phänomen und diese Erfahrung auf unserer Realitätsebene abspielen, weil eben Dinge wie Schwangerschaften eintreten oder Schwangerschaftsabbrüche, weil physische Spuren an den Körpern der Betroffenen zurückbleiben, Landespuren von den Objekten und ähnliches. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Berichte, und das macht für mich auch dieses Grey-Phänomen nochmal sehr viel komplexer und schwieriger zu fassen. Und davon berichten auch diese indianischen Zeugen erstaunlicherweise relativ häufig, dass gesehen wird, nicht nur, dass solche Grauen auftauchen, sondern dass zunächst mal ein Energieball gesehen wird und aus diesem heraus sich so ein graues Wesen materialisiert oder eben ein graues Wesen verschwindet in so einen Energieball, der dann irgendwie wegfliegt. Also das zeigt, wenn diese Berichte zutreffen, und da gibt es einige, dass es eben auch bei diesen Grauen, wo man denken könnte, na gut, die sind wenigstens physisch, offenbar auch nicht so einfach ist. Möglicherweise, die sich auch auf mehreren Realitätsebenen oder Dimensionen, wie man es auch nennen will, bewegen können. Ich stelle es mir immer so vor, dass es sozusagen ein Schwingungsspektrum gibt, ähnlich wie bei einem Radiosender, wo ich mich auf eine bestimmte Frequenz einstellen kann und dann höre ich eben bestimmte Dinge, eine bestimmte Sendung und drehe den Regler weiter, komme in einen anderen Frequenzbereich und nehme dort quasi ganz andere Dinge wahr. So als Analogon kann man sich vielleicht vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob diese Analogie wirklich zutrifft. Aber das wären sozusagen die Grauen, was die Reptiloiden anbelangt. Und da hat ja auch jemand ja gefragt, was sind das für welche? Also beschrieben werden sie.
Was ist das überhaupt? Quasi,
ja, genau. Was also zunächst mal vom reinen Aussehen her werden sie immer wieder beschrieben als humanoide, recht große Wesen, also weit über 2 Meter groß, mit einer ja reptilienartigen Haut oder Panzerung, mit einem Kopf, der an eine Schlange oder so einen Drachenkopf erinnert. Und das Interessante ist ja, ich habe ja auch sozusagen mich mal auf die Suche begeben nach historischen Quellen, wo man auf diesen Schlangenkult oder solche Wesen stößt. Das ist ja schon aus Sumer, aus dem Alten Reich hier, Tontafeln, auf Keilschrifttafeln gibt es Zeichnungen von Wesen, die an die Reptiloiden sehr stark erinnern oder ihnen eigentlich gleichen, die von heutigen Zeugen beschrieben werden und dort als eine Art krankmachender Dämon bezeichnet werden, die eben auch so aufrecht sind mit 2 Armen und 2 Beinen, aber halt diesen Schlangenkopf haben oder Drachenkopf haben. Also soweit zurückreichender Beschreibungen. Und man findet die eben überall auf der Welt, in Afrika beispielsweise, du hast Kedo Mutwa angesprochen. Ich habe aber auch von einem Jugendfreund aus Eritrea, der sich mir quasi anvertraut hat, nachdem er erfahren habe, über was ich da schreibe und mich mit Reptiloiden befasse, dass er bzw. seine Familie oder seine Kultur dieses Phänomen auch kennt, aber man absolut nicht drüber redet. Deswegen hat er mir auch in Jahrzehnten da nichts von erzählt. Also man stößt da schon in verschiedenen Zeitpunkten unserer Geschichte, aber auch an verschiedenen Orten drauf. Und um zu deiner Frage zu kommen, einerseits scheint es tatsächlich ein Phänomen zu sein, was sich auf einer anderen Ebene abspielt. Und da ist interessant, dass eben nicht David Icke, den man immer so als Erfinder der Reptiloiden-Theorie ansehen würde, diese Geschichte in die Welt gesetzt hat, sondern ich bin dann auf einen Anthropologen gestoßen, der 1980 schon ein Buch veröffentlicht hat, wo er beschreibt, dass er bei Indianern, ich meine in Peru war und dort gearbeitet hat, und dann den Schaman dort fragte oder den ja, Stammeshäuptling, wie er denn noch mehr verstehen könnte. Und da wurde ihm dann nahegelegt, mal eine Ayahuasca-Sitzung zu machen, um wirkliches Wissen zu erlangen. Und im Rahmen dieser Sitzung hatte er dann ein Zusammentreffen mit reptiloiden Wesen, die ihm interessanterweise genau das erzählten, was dann Jahrzehnte später an David Icke und andere sagten, dass sie nämlich die Körper von Menschen in Besitz nehmen, um die Menschheit zu kontrollieren und zu beeinflussen. So gibt es eben halt auch andere Quellen, auf die ich eingehe, die deutlich älter sind als David Icke, auch aus der Abduktionsforschung, wie gesagt, gibt es schon aus den auch 80ern oder zumindest 90ern einzelne Berichte, wo Menschen sagen, sie hatten solche Erfahrungen, die dafür sprechen, wie bei diesen Anthropologen, dass es Erfahrungen sind auf einer anderen Realitätsebene, aber eben auch physische Erfahrungen. Und da war sehr interessant, dass kurz vor oder während der Arbeit an dem zweiten Teil meines Buches Dr. Adi Sixkiller Clark, diese indianstämmige Professorin, die hunderte Berichte bei den Nachfahren auch der nordamerikanischen Ureinwohner gesammelt hat über UFO-Sichtungen und Kontakterfahrungen, erstmals ein Buch rausgegeben hat, wo sie ein ganzes Kapitel solchen Reptiloiden-Begegnungen gewidmet hat. Und da waren dann, ich glaube, so ein knappes Dutzend, ja, also vielleicht so 8 oder 9 Berichte von indianstämmigen Zeugen, die Begegnungen hatten mit Reptiloiden, die so aussehen wie eben beschrieben, die meistens negativ abliefen, aber auch, muss man sagen, einzelne sozusagen neutral abliefen. Und auch von den Beschreibungen ist da durchaus unterschiedliche Spezies offenbar gibt, so dass wir offenbar auch nicht von den Reptiloiden sprechen können, sondern es auch bei den Reptiloiden dann Unterarten gibt, die auch erstens anders aussehen und zweitens offenbar auch andere Agenden verfolgen. Wobei bei den meisten Erfahrungen es doch in die Richtung ging, Reptiloiden sind eher aus unserer Sicht als bösartig einzustufen und versuchen, die Menschen zu kontrollieren oder tun das schon. Und da war sehr interessant, was für mich nochmal eine Hypnosesitzung quasi bestärkt hat und gleichzeitig auch die Authentizität dieser Indianerzeugen aus meiner Sicht erhöht hat, dass dort ein Detail geschildert wurde, was ich aus einer meiner Sitzungen kannte, nämlich aus der ersten Sitzung, wo ein Channeling mit einem Reptiloiden stattgefunden hat. Und zwar hat sich dort der Betreffende daran erinnert, dass während eines Vorfalls in der Kindheit er in eine Art Röhre gesteckt worden ist, die sehr stark auch an ihm zog, um eine Manipulation an seiner Seele vorzunehmen. Und dieses Konzept hatte ich vorher nie gehört, auch in der Abduktionsforschung nie sowas gelesen und war da schon sehr überrascht, was es mit dieser Apparatur und dieser Manipulation an der Seele auf sich hat. Und umso erstaunlicher ist es, dass tatsächlich in diesen Berichten, die Dr. Clark hier veröffentlicht hat von den Zeugen, mehrfach so eine Art Röhre beschrieben wird, die die Funktion hatte, ja, den Geist oder die Seele dieser Menschen quasi zu bearbeiten oder unter Kontrolle zu bringen. Und diese Zeugen, wie gesagt, beschreiben eigentlich in der Regel physische Wesen, die mit Raumschiffen hier auch landen. Meistens sind es so zigarrenförmige oder containerförmige Raumschiffe, so dass ich da in der Tat noch unschlüssig bin oder eher davon ausgehe, es scheint sich auf beiden, also auf unserer physischen Ebene abzuspielen, aber auch auf einer anderen Realitätsebene, die wir eben nicht wahrnehmen können. Was es natürlich nicht einfacher macht.
Und es kam auch eine Frage aus dem Chat, die ich gern aufgreifen möchte. Haltest du es für möglich, dass man das auch als rein innerpsychisches Phänomen betrachten kann? So jetzt da wie zum Beispiel bei Nahtoderlebnissen, man weiß, dass die Erlebnisse, die die Leute dann beschreiben, geprägt sind durch ihre Glaubenssysteme beispielsweise. Dass jetzt das einfach zum Beispiel eine Urangst vor Reptiloiden
oder vor Reptilien,
einfach zeigen kann, so in diese Richtung?
Ja. Denke ich in der Regel, dass das eher nicht der Fall ist. Eher sollte man sich die Frage stellen, warum haben wir eigentlich vor der Schlange diese Urangst? Natürlich ist die Schlange ein giftiges Wesen, aber erstaunlich ist halt, und da gehe ich im ersten Abschnitt meines zweiten Buches ja drauf ein, dass man tatsächlich weltweit auf diesen Schlangen- oder Drachenkult stößt. Beispielsweise auch in Eritrea ist der verbreitet, aber bei den Mayas habe ich da sehr viele Spuren gefunden. Da gibt es dann die Visionsschlange, die herbeigerufen wird durch Blutrituale. Es gibt Zeichnungen von reptil-menschlichen Mischwesen. Bei den Nagas in Indien gibt es diese Mensch-Reptiloiden-Mischwesen, die, so wird gesagt, auch zwischen den Welten wandern können und Ähnliches. Und insofern spricht er viel dafür, dass dieses Schlangen-Drachenbild nicht ohne Grund in der Menschheit angekommen ist und eben die Beschreibungen, gerade jetzt auch dieser Indianerzeugen, aber auch anderer Zeugen, beispielsweise eine Forscherin, die mit Professor John Mack zusammengearbeitet hat, am führenden Abduktionsforscher und Psychiater von der Harvard Medical School, die beschreibt sogar in einem Vortrag von Mack, wie ein in dem Fall offenbar positiver Reptiloider sich in ihrem Wohnzimmer materialisiert hat. Also das war keine negative Erfahrung, aber gleichzeitig auch eine physische Erfahrung offenbar.
Weil es jetzt schon zum gefühlten 4000. Mal im Chat das Frage gekommen ist, Ra und der Rat, sagt dir das irgendwas?
Ja, also zum einen...
Gerade wieder kam die Frage.
Ah, okay. Ja, ich hatte mich, wie gesagt, vorher mit dem Thema Channeling nie befasst, sondern eher so mit der klassischen Abduktionsforschung und mit den Erlebniserfahrungen und bin dann durch das Thema Reptiloide beziehungsweise meine eigenen Channeling-Erfahrungen in den Sitzungen da natürlich dann auch insgesamt auf das Thema Channeling gestoßen und hatte mich dann auch mit dem Material, was sich das Ra-Material nennt oder auch das Gesetz des Einen befasst und war da wiederum auch sehr überrascht, dass dort, und das ist waren sehr viele Sitzungen, ich glaube über 100 Sitzungen, die Anfang der 80er Jahre durchgeführt worden sind, also auch lang vor David Icke, immer wieder die Rede ist von einer Orion-Gruppe. Und alles, was diese Orion-Gruppe dort macht und ihr sozusagen Modus operandi, hat mich doch sehr stark an die Reptiloiden erinnert, sodass ich das Gefühl hatte, hier wird die ganze Zeit von den Reptiloiden gesprochen, dass sie hier das Universum bereisen und Welten erobern und mit Mind-Control arbeiten und mit Manipulation und Eliten unter ihre Kontrolle bringen, damit diese dann wiederum die Bevölkerung für sie kontrolliert und Ähnlichem. Also vieles, was auch der Psychologe Ulrich Kramer ja sagt. Und Sie sprechen immer wieder von der Orion-Gruppe, ohne die Reptiloiden zu nennen. Ich war da sehr schnell schon überzeugt,
sagt nicht
das
Ulrich,
sind eigentlich die Reptiloiden.
Da muss man aufpassen, das sagt nicht Ulrich Kramer, das sagen seine...
Ja, also es kommt aus seinen Sitzungen.
Aus seinen Sitzungen, so, genau. Also
er sagt, das sind die Ergebnisse, die er aus seinen Sitzungen quasi präsentiert. Natürlich jetzt nicht...
Ja, genau.
Seine eigenen, wobei man da auch eine kleine Synchronizität noch berichten muss. Ich hatte das erste Channeling mit diesen Reptiloiden vor 5 Jahren und wusste, weil Herr Kramer ja auch mit Herrn Fleischer auf Exomagazin.tv schon vor einigen Jahren ein Interview hatte, wo er über Reptiloiden sprach, dass er sich mit dem Thema befasst und da auch diese Kontakterfahrung ja sogar hatte, wie ich auch, und dachte, oh, ist ja wunderbar, noch jemand in Deutschland, der eigentlich was sehr Ähnliches erlebt hat und hätte ihn eigentlich relativ schnell mal kontaktieren müssen, um da mal Informationen auszutauschen und habe dann aber bis kurz vor Abschluss der Arbeit an meinem zweiten Buch, das war dann Mitte letzten Jahres, irgendwie hat es sich hingezögert, so sage ich es mal, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und in dem Moment, wo ich mit ihm spreche und ihn anrufe und ihm erkläre, was ich überhaupt von ihm will, nämlich, dass ich mich für das Thema interessiere und ob er mir dazu was sagen kann, sagt er dann, ob ich denn sein neues Buch schon kenne, was gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist, wo er ja im Detail genau diese Sitzungen, die sich mit Reptiloiden befassen, und das waren ja Dutzende oder was nicht sogar noch mehr, ausgewertet hat und präsentiert. Also insofern war das sehr interessant.
Es hat
wenig gebracht, ihn vorher, genau, Atlantis-Protokolle.
Die Atlantis-Protokolle, ja. Ich habe da ein eigenes Interview mit Ulrich Kramer gemacht, auch über dieses
Buch. Genau, und das passte sozusagen sehr gut, dass das Buch dann genau zu der Zeit rauskam, weil ich dort natürlich sehr kompakt und aufbereitet Informationen rausziehen konnte. Die, muss ich sagen, sich auch mit sehr weitgehend mit dem decken, was ich dann an anderen Quellen heranziehen konnte. Ja, also insofern gibt es da schon Parallelen. Ne? Aber ich weiß nicht, deine Frage, hatte ich die jetzt beantwortet? Oder was war die Ausgangsfrage nochmal? Jetzt waren wir bei Ulrich Kramer gelandet.
Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Wir waren bei Ra und dem Rat, genau.
Ah ja, genau,
Ra. Ra und stimmt, der Rat, genau. Ich kann mich in deinem Buch, der Rat der Neun, kommt das in deinem Buch vor?
Ja,
aber ich kann mich jetzt an Ra und den Rat eigentlich nicht erinnern. Aber.
Ja, genau. Doch das Ra-Material, Gesetz des Einen, spielt gegen Ende meines Buches eine sehr wichtige Rolle. Also zum einen konnte ich bestätigen, dass diese Orion-Gruppe, dass es sich dabei tatsächlich um die Reptiloiden handelt, weil das Medium Carla Rückert heißt, die dieses Ra-Material gechannelt hat, später das dann mehrfach ja, so gesagt hat, dass es hier um die Reptiloiden geht. Und was sehr wichtig war, ich habe die ganze Zeit über quasi noch nach einem spirituellen, aber auch physikalischen Konzept, wobei das Physikalische, da hatte ich dann schon irgendwann, da gehen wir sicher auch noch drauf ein, gesucht, um das Ganze zu einem auch, ja, ich sag mal, befriedigend oder weitgehend befriedigenden Abschluss zu führen, über die rituelle Gewalt, über diese Grausamkeiten von MK-Ultra, über die Reptiloiden und so weiter. Und dieses Konzept fand ich dann in diesem Rahmaterial und konnte es dann sehr gut verwerten. Und vieles davon wurde aber auch von dem Rat der Neuen so wiedergegeben. Da gibt es ein Buch Planet der Wandlung. Und da gibt es auch zwei Detailinformationen, die auch noch mal zeigen, dass scheinbar bestimmte Dinge, die im Rahmen der Channelings gesagt wurden, so zutreffen. Das eine war, in dem ersten Channeling mit einem Reptiloiden sprach er davon, dass es einen Krieg geben würde im Jahr 2156 zwischen den Grauen und den großen Weißen. Das war für mich alles jetzt nicht so nachvollziehbar. Und er sagte aber, und dann fragte ich, warum es den Krieg jetzt noch nicht gibt. Und dann hieß es, darüber müsse noch entschieden werden. Und ich fragte, ja, durch wen denn? Ja, durch die Neuen. Und dann fragte ich, wer sind denn die Neuen? Ja, das ist so ein Rat. Und da hörte ich das erste Mal vom Rat der Neuen und bin dann kurz danach, ja, ich sag mal, zufälligerweise auf dieses Buch Planet der Wandlung gestoßen, wo es um ein Channeling geht von einem, ja, Sprecher sozusagen dieses Rates der Neuen. Und es gab eine zweite Parallele, nämlich in dem Channeling davor, wo noch nicht die Reptiloiden selber auftauchten, aber eine Spezies, die sagt, sie werden von solchen Wesen bedroht. Da fragte ich, wie die aussehen, und da hieß es, ja, sie sehen aus wie in dem Film Avatar oder zumindest sehr ähnlich. Und der Drehbuchautor hätte Verbindungen zu ihnen, und das Konzept kam mir sehr komisch vor. Und sie sagten, ja, viele der Drehbuchautoren hätten Verbindungen zu anderen Wesen, beispielsweise auch was Star Trek betrifft. Und da schließt sich dann quasi der Kreis, weil tatsächlich an dieser Channeling-Gruppe, die über mehrere Jahre diesen Rat der Neuen gechannelt hat oder dieses Channelings mitverfolgt hat, war Gene Roddenberry beteiligt, der Erfinder von Star Trek, so dass davon auszugehen ist, dass viele Informationen, die da im Rahmen der Channelings gesagt worden sind, natürlich dann in seine Bücher und in seine Science-Fiction eingeflossen sind, so dass sich hier bestimmte Informationen dann quasi schon im Nachhinein bestätigen ließen. Und ja, und das so viel zum Rat der Neuen und Ra.
Eine Frage, die auch aufgetaucht ist im Chat schon mehrfach. Wozu das Ganze? Was wollen die da von uns als Menschen?
Ja, auch vielleicht anschließend an das, wo ist jetzt der Bogen zwischen dem, was wir am Anfang besprochen haben und dem, was wir jetzt besprechen?
Genau, da schließt sich sozusagen an der Stelle der Kreis. Also zunächst mal, was wollen die? Man stößt immer wieder darauf, dass es diesen Wesen vor allem um negative Energien geht, die wir Menschen erzeugen. Und zwar Energien, die durch Angst, Furcht, Gewalt und ähnliche Dinge erzeugt werden, die angeblich für diese Wesen so eine Art Nahrung oder Essenz darstellen. Und das kommt sehr häufig vor als Information. Das habe ich auch dann mehrfach in den Channelings selbst gesagt bekommen, wo ich auch die Frage stellte, ja, habt ihr auch mit diesen schlimmen Dingen wie Ritualen, wo Kinder geopfert werden, zu tun? Und warum passiert das? Und da war die knappe Antwort dann Hochgenuss, ja, dass sozusagen die Energien, die da erzeugt sind, besonders intensiv sind, so dass vor allem es wohl aus deren Perspektive um energetische Aspekte geht, die da im Vordergrund stehen. Und wenn man sich dann anschaut, zum einen das physikalische Konzept, was von verschiedenen Seiten, und da hattest du ja auch sozusagen meine maßgebliche Quelle auch schon mal zu Gast, den Psychologen, Psychologen, nicht Psychologen, Physiker aus den USA, Tom Campbell.
Tom Campbell, so ja.
Der ja von einem multidimensionalen Universum ausgeht, was zudem aber auch noch virtuell ist, aber zumindest auch diesen parallelen Realitätsebenen. Und dazu tritt dann quasi das Konzept, und das ist für mich dann jetzt entscheidend gewesen, auch aus dem Rahmaterial und anderen Quellen, dass das Grundkonzept ist, wir haben es mit einer Schöpfung zu tun, und das sagt ja auch der Physiker Thomas Campbell, dass am Anfang quasi eine Urbewusstseinsenergie da ist, und diese Urbewusstseinsenergie, um sich weiterzuentwickeln, um quasi Evolution zu betreiben, um sich selbst zu erfahren, hat sich dann, wenn man so will, in Einheiten aufgespaltet. Das, was wir Seelen nennen würden, wobei es dort dann sozusagen auch noch Verkettungen gibt. Das heißt, die Seele kann sich offenbar, oder die ersten Aufspaltungen können sich dann auch immer weiter noch aufspalten, um eben Erfahrungen zu machen auf diesen verschiedenen Realitätsebenen, die aber im Ergebnis keine Realität beschreiben, sondern eher man sich vorstellen kann als wie so Computeranimationen, die parallel auf einem großen, leistungsstarken Rechner laufen. Und da das Grundkonzept ist, eine spirituelle Weiterentwicklung und eine Erfahrung, die gemacht werden soll, sodass eben die Seele auch in einem menschlichen Körper den lediglich als Werkzeug oder Behälter benutzt, um scheinbar physische Erfahrungen zu machen, braucht es dafür gewisse Zutaten für diese spirituelle Möglichkeit der Entwicklung. Und das eine ist, dass die Seele einen freien Willen haben muss. Das heißt, sie muss frei entscheiden können, wie sie sich verhält, welche Art von Erfahrung sie macht. Und das zweite, sozusagen die zweite Zutat ist, dass es dazu auch gleichzeitig noch einer Polarität bedarf. Und in dem Rahmenmaterial wird das an einer Stelle sehr schön beschrieben, wo gesagt wird, bevor es die Realität, die Polarität gab, gab es quasi für die Seelen, oder man kann es auch Wesen nennen, keinen Antrieb. Sie waren einerseits, haben sich so verbunden noch mit der Schöpfer- oder Urquelle gefühlt. Andererseits gab es sozusagen nicht dieses Wechselspiel von positiv und negativ, hell und dunkel, gut und böse, wie immer man es nennen will, sodass da ein, es bestand quasi, ja, wenn man so will, eine wie so eine rosa Traumlandschaft, in der alles gut ist, und damit eben kein Antrieb bestand, weil auch keine schmerzhaften Erfahrungen gemacht werden, sonderlich aktiv oder kreativ zu werden. Das ändert sich, sobald Polarität ins Spiel kommt und eben die Seele, das Wesen, die Möglichkeit hat, bei jeder Entscheidung oder quasi fast jeder Entscheidung zwischen bestimmten Wegen sich zu entscheiden. Rahmaterial wird es der Weg des Selbst oder der Weg des Dienst am Selbst und der Weg des Dienst an anderen genannt. Also sozusagen der eher egoistische Weg und der andere Weg, der eher der Gesamtheit, dem Gesamtwohl dient. So dass diese beiden Zutaten, freier Wille und Polarität, letztendlich dazu führen können, dass ein Wesen, eine Seele sich weiterentwickeln kann. Und so sind eben beide Wege grundsätzlich einmal, der Dienst am Selbst als auch der Dienst am anderen, von der Schöpfung so vorgesehen, weil es Grundmechanismen sind nach dieser Theorie für die Schöpfung, so dass man auch nicht sagen kann, zunächst mal per se, das ist der gute und das ist der böse Weg, beide sind zulässig. Solange aber, und das ist wichtig, der freie Wille respektiert wird. Und da kommen wir dann natürlich irgendwann zu der Frage, so Dinge wie Missbrauch von Kindern oder Tötung von Kindern oder auch andere Verbrechen, wo hört da der freie Wille auf und wo findet tatsächlich eine Verletzung dann statt? Und das wird auch an mehreren Stellen dann im Rahmenmaterial oder auch vom Rat der Neuen gesagt, dass durchaus es negativen Wesen gibt, die sich für diese negative Polarität entschieden haben, für den Weg des Dienst am Selbst, die dieses Gesetz des freien Willens eben nicht respektieren und damit aber auch zu einer Disbalance im Universum, im Kosmos führen können, indem es dazu führen kann, dass punktuell, vielleicht hier auf der Erde eben, die Polarität ein zu starkes Gewicht einnimmt. Und ich meine, dass eben diese Fälle von ritueller Gewalt, wo wir es mit Grausamkeiten zu tun haben, die aus menschlicher Perspektive nicht mehr erfassbar sind und bei den Therapeuten, ich hatte es erwähnt, immer wieder die Frage auslösen, wie kann ein Mensch sowas tun, durchaus mit solchen Einflüssen erklärt werden können. Wobei man natürlich aufpassen muss und nicht sagen kann, alles Böse, was in der Welt passiert, ist jetzt irgendwie durch böse Wesen veranlasst. Wir haben auch so einen freien Willen und wir können den auch in beide Richtungen sozusagen ausüben. Aber es gibt eben Grenzbereiche, die nach meiner Ansicht, und das wird ja auch von dann Betroffenen berichtet, dass da es durchaus auch um die Herbeirufung von negativen Wesen geht oder sie entsprechende Erfahrungen gemacht werden. Oder ich hatte es eingangs erwähnt, diese 40% der Therapeuten, die gesehen haben, ihr Patient schien unter einem fremden Einfluss zu sein, dass die dort eine Rolle spielen und es eben um diese energetischen Aspekte bei diesen Ritualen und ähnlichen Dingen geht.
Was man natürlich schon auch sagen muss, also wir haben auch vorher gesagt, so Menschen wie Cathy O'Brien und so weiter als Informationsquelle ist schwierig auf jeden Fall. Mhm. Auch Channelings sind schwierig als Informationsquelle.
Klar, absolut.
Also
ja, muss man natürlich dazu sagen. Erstens kann man nie sagen, ist es überhaupt ein Channeling, was da stattfindet oder wird da was vorgespielt oder ist es
abziehen davon,
so eine Art psychische Störung? Genau. Dann die zweite Frage ist natürlich, welches Wesen steckt da am anderen Ende der Leitung? Ist es das Wesen, was sich da als solches im Channeling ausgibt? Und zweitens oder drittens dann, sind die Informationen, die durchgegeben werden, entweder bewusst gelogen. Das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei dem Channeling mit dem ersten Reptiloiden, der insgesamt die Reptiloiden als völlig harmlos dargestellt hat und vieles sehr unglaubwürdig schon klang. Oder aber Informationen vielleicht im Rahmen dieser Übertragung verfälscht werden und deswegen bei uns falsch ankommen. Also da gibt es viele, viele Fallstricke und letztendlich kann man nur sagen, wenn das Material aus sich selbst heraus man als sehr qualitativ hochwertig empfindet, möglicherweise aber auch bestimmte Informationen durch andere Quellen abgesichert werden können, dann kann man zumindest das mal als eine Arbeitsgrundlage nehmen. Aber man kann sich natürlich nie hundertprozentig sicher sein, ist das wirklich ein reines, gechanneltes, unverfälschtes Material, was tatsächlich von der besagten Quelle stammt oder nicht. Ja.
Ja, genau, das ist eben, also jemand hat auch erwähnt, dass auch Hypnose natürlich schwierige Quelle ist, haben wir aber jetzt schon am Anfang besprochen. Tarek, jetzt bring doch mal RV ins Spiel, meilenweit besser als Channeling. Ja, mit Remote Viewing hat man natürlich auch schon versucht, diesen Dingen zu Leibe zu rücken, aber wenn man das jetzt schon weiterspinnt und wenn man jetzt schon sagt, ja gut, dann sind das vielleicht wirklich interdimensionale Wesen, dann kann man sich auch vorstellen, vielleicht merken die dann, dass sie gerade über Remote Viewing ausspioniert werden, ne? Und blocken entweder oder, also ich meine, das ist, man muss halt, wer A sagt, muss auch B sagen.
Und ja, da kann ich ein interessantes Beispiel bringen. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren schon, als ich noch nicht so tief in diesen Themen, was hier Reptiloide anbelangt, also beziehungsweise noch gar nicht drin war, das Thema Reptiloide hat mir zu der Zeit nichts gesagt. Ich war so an den Anfängen der Erforschung des UFO-Phänomens und vielleicht so der ersten Kontakterfahrung, hatte ich eine sehr medial begabte Bekannte mal in die Area 51 geführt. Und es war ein absolut blindes Target. Sie wusste nicht, mit was sie es da zu tun hatte. Und das funktioniert auch sehr gut, weil sie eine unterirdische Anlage beschrieb, in der ein, zwar kein UFO, aber ein sehr offenbar modernes Art Kampfflugzeug, an dem gearbeitet wurde mit ganz vielen Wissenschaftlern. Und an einem Punkt dieses, man kann sagen, Remote Viewings, also dieser medialen Erfahrung, schreckte sie zurück und sagte, da war irgendwie ganz dicht jetzt so ein Vogelauge. Und ich habe das all die Jahre nicht verstanden, ehe ich dann auf Berichte stieß, von mehreren Zeugen, die ich auch im Buch nenne, beispielsweise Arizona Wilder, die sagen, bei der Area 51 gibt es eben nicht nur UFOs, sondern da sind auch Reptiloide aktiv, so dass ich inzwischen davon ausgehe, dass dieses angebliche Vogelauge, was sie sah, in Wahrheit eigentlich ein Reptiloidenauge war und das tatsächlich wahrgenommen hat, dass sich da jemand medial einschaltet und man da aufpassen muss. Und interessanterweise vor etwa 2 Wochen erst hat mir eine Dame bestätigt, dass sie hat auch, ja, ich sag mal, eine starke IT-Anbindung, dass sie medial auch in eine so eine unterirdische Anlage geführt wurde. In dem Fall war es die Dulce Base. Und ihr Begleiter, während sie da im außerkörperlichen Zustand, also sie waren da im außerkörperlichen Zustand, muss man sagen, ihr bestimmte Dinge gezeigt wurde, kam da auch ein Reptiloid sozusagen des Weges entlang. Und ihr Begleiter sagte auch, sie sollte jetzt irgendwie ihre Emotionen und so weiter unterdrücken, weil dieses Wesen sonst merken könnte, dass sie da präsent sind. Also eine sehr ähnliche Erfahrung. Und der zweite Punkt ist, und das war für mich jetzt nochmal interessant, dass auf einmal nach hier dem zweiten Teil meines Buches aus anderen Quellen dieses Szenario einer reptiloiden Verschwörung auch kommt. Und da du gerade von Remote Viewing sprachst, vielleicht hast du es selber auch verfolgt, dass das Farsight Institute, die ja Remote Viewing zu diversen Targets betreiben, in den letzten Monaten sehr intensiv dieses reptiloiden Thema angehen und darüber berichten. Also insofern nutzen die durchaus das Mittel Remote Viewing, um genau diese Dinge sich näher anzusehen.
Interessant. Habe ich nicht mitbekommen.
Ja, findet man an den Sendungen sogar. Ja.
Okay. Wenn jemand anrufen möchte, also ja, es gibt da tausende Dinge zu sagen, die wir heute nicht sagen werden, weil es ist unmöglich. Nee. Aber ja, einfach Startseite, dort ist das Skype-Symbol, draufklicken und reinrufen. Wir sind natürlich auch auf eure Fragen gespannt und bang, da ist ja jemand. Hallo.
Natürlich auch auf eure Fragen gespannt.
Naja, du musst den Player ausschalten. Okay. Hallo, du bist on air.
Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Ja, du musst den Player ausschalten.
Na, schalte bitte den Player aus. Schalte deinen Player aus. Mach den Browser zu. Du brauchst den jetzt nicht. Mach bitte den Browser zu. Okay. Und sprich einfach. Sag deine Frage.
Player ist aus, aber ich höre hier nichts.
Aber du hörst mich, oder? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Okay. Leider.
Egal, ich werde es einfach sagen,
ja,
ohne dass ich jetzt was höre. An den Muscle Point, ich bin da auch sehr lange in dieser ganzen rituelle Missbrauchgeschichte schon drinnen, habe im Fall die True mit Guido Grant und dem Olli Nevermind neue Tatsachen zutage gefördert, kenne auch die Repressalien von Zusammenschlagen bis Wohnung anzünden. Also da ist so ein Buch eigentlich eh noch eine nette Geschichte, sage ich einmal. Was mich jetzt nur eine Frage verwundert ist, jetzt wird er eh wissen, wer ich bin, ist der Fall Maike Büttner, den ich sehr kritisch betrachte. Und vielleicht kann er mir eine Antwort geben, dann muss ich halt den Player wieder einschalten. Für mich ist die Frau nicht glaubwürdig, aufgrund meiner Erfahrungen. Er hält sie für glaubwürdig. Dann möchte ich aber vielleicht anschließen, weil er sie für glaubwürdig hält, dann müsste er dann die Meinung vertreten, dass sie vielleicht so eine Art Stockholm-Syndrom-artiges Verhalten an den Tag legt, weil sie eine Vergangenheit, ich sage nur GWOP-Skeptiker, wo ja auch Satanismus geleugnet wird, wo ein Francis Dollarhide zelebriert wird, ein Good Buddy ist von den Benekes, die ja selber, sage ich einmal, Unschuldsvermutung, Hashtag, dem Satanismus sehr nahestehen. Sieht er das überhaupt nicht kritisch? Also das verwundert mich, ehrlich gesagt. So, jetzt halte ich den Player wieder ein. Bin fertig.
Okay, ja, danke. Marcel, so, jetzt sag ich. Ja. Diverse Quellen. Ich habe jetzt...
Ja, beziehungsweise es geht um eine ja, Quelle kann man es gar nicht nennen, weil ich im Buch nicht jetzt auf sie eingehe, sondern wir sind, ich weiß gar nicht, ob es nach dem ersten Teil in Kontakt gekommen. Ich weiß natürlich, wer der Anrufer ist. Wir können natürlich jetzt nicht im Detail hier eine ganze Lebensgeschichte einer Person abarbeiten. Ich hatte mit Maike Büttner mehrfach, ja, inzwischen sehr häufig lange Gespräche geführt, wo ich aufgrund meiner Einschätzung auch aus anderen Fällen, die ich konnte, zu der Überzeugung gelangt bin, dass ich sie für glaubwürdig halte, sowohl was ihre Lebensgeschichte anbelangt, als auch die Erfahrung, die sie mir schilderte. Was natürlich nicht heißt, und das kann man in keinem Fall sagen, dass man hundertprozentig sicher sein kann, dass der Gegenüber, genauso wie ein Patient auch nie sicher sein kann, weil ein Therapeut nie sicher sein kann bei seinem Patienten, dass er wirklich diese Erfahrung zu 100% gemacht hat. Vielleicht in den Fällen, wo es eine multiple Persönlichkeit gibt, dann schon eher, kann ich natürlich auch nicht zu 100%ig sicher sein, aber ich bleibe dabei, auch aufgrund all der Gespräche, die ich im Nachhinein geführt habe, dass sie durchaus diese Erfahrung der rituellen Gewalt gemacht haben kann. Die Dinge, die immer kritisiert werden an ihr, bestimmte Dinge aus ihrer Vergangenheit, da wurde ja alles Mögliche schon aufgeworfen, warum sie Joints raucht und Ähnliches, die kann man so oder so sehen. Für mich ist wichtig, jemand, der solche Dinge erlebt haben, über die wir hier bei ritueller Gewalt sprechen, da muss man davon ausgehen, dass so etwas natürlich Spuren hinterlässt. Jeder verarbeitet das anders in seinem weiteren Leben. Manche schaffen es gar nicht, sozusagen überhaupt auf einen bestimmten Bereich der Normalität zu erreichen. Insofern halte ich es für äußerst problematisch und auch angemessen, wenn man dann bestimmte Erlebnisse oder Kontakte herauspickt und dann, obwohl man genauso wenig wissen kann, wie ich zu 100%ig wissen kann, ist sie jetzt, hat sie das erlebt, kann jeder andere genauso wenig zu 100% sagen, sie hat es nicht erlebt, dann einen Menschen gezielt anzugreifen und zu attackieren und irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken. Und ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
Der Hörer, ich habe jetzt wieder aufgelegt, weil das doch ein bisschen mühsam ist, wenn er uns nicht hört, aber er hat jetzt noch die weitere Frage gestellt, ob du auf die, das heißt auf die GEWUB, zur GEWUB Stellung beziehen.
Ja, also die GEWUB, hier diese Skeptikervereinigung, halte ich natürlich für äußerst kritisch. Ich kann jetzt im Einzelnen gar nicht mehr sagen. Es kann sein, dass ich mir Dinge angeguckt habe, die da zu ihr gepostet worden sind, wie jetzt ihre Beziehung dort war, ob sie mit irgendjemand aus der GEWUB mal Kontakt hatte oder wie auch immer. Also kann ich auch nicht viel dazu sagen, aber selbst wenn es so wäre, sehe ich jetzt noch nicht, wie das den Rest ihrer Geschichte da widerlegen soll. Und ein wichtiger Punkt, der von dieser Seite auch immer ausgeblendet wird, es wurde immer behauptet, dass sie auf einmal mit einem Video in die Öffentlichkeit geschossen sei, um sich bekannt zu machen und dann dort über rituelle Gewalt gesprochen hat. Diese Kritiker haben aber selbst herausgefunden, dass sie schon mindestens ein Jahr vorher auf einer englischen Seite dieselben Erfahrungen schon geschildert hat. Also es war durchaus nicht so, dass sie da auf einen fahrenden Zug gesprungen ist, weil auf einmal rituelle Gewalt interessant war und sich gedacht hat, jetzt denke ich mir da auch mal sowas aus, sondern durch diese älteren, durch diese ältere Dokumentation, wo sie das im Internet veröffentlicht hat, lässt sich sozusagen gerade das Gegenteil belegen. Und ja, viel mehr, wie gesagt, kann man jetzt in der Kürze der Zeit ja auch nicht eingehen, aber ich bleibe dabei. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man Menschen vorwirft, ja, ein Betrüger zu sein oder Ähnliches, weil keiner sich, wie gesagt, zu 100%ig sicher sein kann, dass derjenige es eben nicht erlebt hat, auch wenn man meint, bestimmte Anhaltspunkte gefunden zu haben. Ja.
Vielleicht noch ein bisschen was zu diesen möglichen Verbindungen, da gibt es ja so viele, also du erwähnst auch so ein bisschen einen Schritt zurück, glaube ich, in den ersten Teil des Buch ist, aber gar nicht unbedingt. Clinton's Advisory Committee on Human Radiation Experiments.
Ja.
Ein äußerst interessantes Komitee oder ein Hearing, das also immer wieder, ich lese immer wieder davon. Du erwähnst es auch, warum?
Ja, das ist äußerst wichtig, weil eben dieses Komitee eingerichtet wurde, um Strahlenexperimente an Menschen aufzuarbeiten, weil herausgekommen ist, dass das Militär bestimmte Bereiche, vielleicht auch der Geheimdienste, da entsprechende Untersuchungen gemacht haben. Und damit sollte sich dieses Komitee beschäftigen. Nun war es aber so, dass gleich mehrere Personen sowohl Strahlung ausgesetzt worden sind, als auch in dem MK-Ultra-Programm waren. Und das führte dann dazu, dass auf einmal vor diesem Komitee mehrere Überlebende des MK-Ultra-Programms, zum Teil in Begleitung dann mit ihrer Therapeutin, sehr, sehr detailliert über ihre Erfahrungen, unter anderem auch mit quasi Josef Mengele unter dem Pseudonym Dr. Green, berichtet haben. Sie nannten dann zum Teil auch in schriftlichen Eingebungen auch die konkreten Militärbasen, wo das stattfand, sodass man kann sagen, völlig unbeabsichtigt auf einmal in offizielle Protokolle dieses Komitees detaillierte Zeugenbeschreibungen zu MK-Ultra eingeflossen sind, wo man eigentlich erwartet hätte, das wird dann weiterverfolgt und aufgearbeitet, aber das wird dann sozusagen übergangen. Clinton hat dann so einen Abschlussbericht mal kurz in die Luft gehalten und ein paar nette Worte dazu gesagt, aber es wurde nie weiter verfolgt, diese wirklich haarsträubenden Zeugenberichte, die dort dokumentiert worden sind.
Entschuldigung, ja, jemand hat nach einer Telefonnummer gefragt und wir haben hier keine, also man kann nur reinskypen, falls das gemeint war. Okay, ja, also wirklich was erfahren hat man dann eigentlich auch nicht. Also da ist dann auch
naja, also es gab sehr detaillierte und dann auch übereinstimmende Berichte von Zeugen, dass sie das erlebt haben. Aber ob natürlich, ich sag mal, der Wahrheitsgehalt wurde von dieser Kommission dann nicht weiter erforscht, beziehungsweise man hat es versucht, dann unter den Tisch fallen zu lassen. Aber allein der Umstand, und ich weiß, da wurden auch sehr viele schriftliche Eingaben, wie gesagt, gemacht aus dem ganzen Land, kamen auf einmal Zeugenaussagen, die zum Teil auch dieselben Militärbasen, wo der Missbrauch stattgefunden haben soll, benennen. Aber klar, also mehr gibt es dann auch nicht.
Ja, weil jetzt noch jemand fragt, also um hier einen rein anzurufen, einfach gehst auf die Startseite, dort ist ein Skype-Icon und auf das klickst du auf. Du musst halt Skype installiert haben, vielleicht idealerweise vorher einen Test machen, ob du was hörst, ob man dich hört und wenn du anrufst, den Player ausschalten, sonst bist du völlig verwirrt. Ja, also wie gesagt, dieses Human Advisory Committee on Human Radiation Experiments kommt immer wieder vor, auch natürlich im Zusammenhang mit Entführungen, mit Mind Control. Ich meine, ich erinnere jetzt auch an die, also Radiation Experiments, an Chris Marx. Ich weiß nicht, ob du eines dieser Interviews gehört hast.
Ja.
Hast du gehört, ja. Sind für mich auch natürlich Verbindungslinien da. Was sie bedeuten, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann mal alles Mögliche zusammenreimen, aber Wissen tue ich erschreckend wenig. Abductions und Mind Control, natürlich auch, sage ich mal, sehr gruselige Verbindungen und auch zu diesem Thema, das wir heute gesprochen haben. Abductions natürlich hat eine Verbindung zu diesen ganzen sogenannten Reptiloiden und was auch immer da noch rumfleucht. Und Mind Control, ja, das haben wir, glaube ich, schon sehr ausführlich dargelegt. Missing Time und multiple Persönlichkeiten zum Beispiel, da ist auch eine Verbindung. Ne?
Ja,
wenn jemand absolut, keine Erinnerung genau. hat, dann war er, also die erinnern, wenn die nicht quasi aktiv sind, haben die auch keine Erinnerung und so. Ne?
Mhm. Ja, genau, weil natürlich zwischen diesen Anteilen oft wissen die auch selber gar nichts voneinander. Da sind sogenannte amnestische Barrieren. Aber natürlich in dem Fall, wo ein bestimmter Anteil vorne ist, ist es regelmäßig so, dass dann die, sag mal, die Kernpersönlichkeit eben das nicht mitbekommt und deswegen natürlich sich über einen längeren Zeitraum dann auch nicht Rechnung geben kann, was ist dort passiert. Also insofern sind da viele interessante Verbindungen. Eine andere ist zum Beispiel auch, dass, und das berichtet sogar Michaela Huber, diese Expertin für rituelle Gewalt, dass viele Überlebenden ihr berichteten, dass wenn in ihrem Inneren da viel los ist und viele Wechsel stattfinden, solche elektromagnetischen Anomalien, wie man sie auch von den Entführungsopfern kennt, verstärkt auftreten, ja, also elektrische Geräte nicht funktionieren, Uhren stehen bleiben.
Glaube ich, oder? Also,
ja, ja, also da gibt es einige Parallelen. Mir fällt gerade noch eine interessante Anekdote ein zu dem Anrufer von eben. Er hatte auch mit einem anderen, ich sag mal, Rechercheur spekuliert. Da sieht man da, dass man wirklich mal aufpassen muss. Da ich ja für diverse Großkanzleien gearbeitet habe und irgendwie hatten sie herausgefunden, eine Großkanzlei hat dann für, ich weiß nicht, eine große Bank oder Namen, der so in die Illuminati-Ecke gehört, wohl auch beraten. Natürlich ich jetzt nicht selber, sondern so eine Großkanzlei hat natürlich unzählige Kunden. Wenn es eine internationale ist, natürlich auch auf der ganzen Welt. Und dann kam auch recht schnell der mögliche Verdacht auf, dass ich ja vielleicht so eine Art Desinformationsagent bin, wie man an meinem Lebenslauf als ehemaliger Anwalt dieser Großkanzlei ja ablesen könnte. Also insofern sollte man sich insgesamt mit solchen Spekulationen, ob es jetzt diejenigen sind, die die Dinge erforschen oder die von sich behaupten, solche Erfahrungen gemacht haben, wirklich da sehr vorsichtig sein, um da nicht Menschen auch zu schaden.
Ja, genau das ist es. Sabine?
Man kann natürlich ja auch unwissentlich zum Desinformanten werden. Also
das auch.
Klar.
Vielleicht, natürlich, vielleicht natürlich, betreibst du Desinformation und weißt das gar nicht. Jetzt, nix für ungut. Ich meine nur, wie kann man das ausschließen? Du kannst ja auch in die Irre. Ich meine, ich denke mir dann auch, okay, jetzt nehmen wir mal an, da gibt es wirklich Reptiloide, die reden dann mit dir über quasi Channelings. Die können, ja, die können dir doch alles Mögliche erzählen. Und so, klar, und du gibst es dann weiter. Sie mischen ein bisschen, ein bisschen Wahrheit rein und ein paar Parallelen. Du hältst es für glaubhaft und dann kommt's. Das hat jemand vorher geschrieben. Also er hat das jetzt auf Satan bezogen, ne? Dass er zuerst ganz viele Wahrheiten erzählt und dann, wenn man ihm glaubt, und ja, ist absolut. Ja vernünftige Vorgehensweise, also vernünftige,
ja, absolut,
effektive Vorgehensweise.
Und das wird ja schon auch gesagt in dem Rahmenmaterial, dass eben wegen der Respektierung des freien Willens diese Wesen vornehmlich mit Manipulation und Täuschung arbeiten müssen. Und insofern natürlich auch Meister der Täuschung und Manipulation sind. Und insofern kann ich natürlich nicht ausschließen, dass ich auch, zumindest auch Desinformation weitergebe. Ich kann nur versuchen, es insoweit weitgehend auszuschließen, indem ich die Informationen, die ich weitergebe, auf möglichst viele unabhängige Quellen stütze und halt bei den Informationen, die sich nicht durch andere Quellen absichern lassen, entweder die erst gar nicht bringe oder sehr deutlich mache, dass man sich auf diese Informationen quasi nicht verlassen kann oder die unter Vorbehalt annehmen muss. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, gerade natürlich, was die Channelings anbelangt, die ich ja komplett in meinem Buch dort auch abgedruckt habe. Da stütze ich jetzt nicht sozusagen den Hauptstrang meiner Argumentation drauf, sondern die treten quasi ergänzend zu den anderen Quellen. Und ich zeige aber auch in den Channelings, dort, wo es passt, sehr viele Querverweise auf, wo sich beispielsweise dann das mit dem Rahmenmaterial oder Zeugenaussagen oder so ergänzt. Auch das heißt natürlich noch nicht, dass es dann gleich wahr ist, diese Informationen und erst recht nicht die anderen. Aber so kann man nur versuchen, solche Art von Quellen, wie gesagt, mit Vorsicht zu behandeln und soweit es geht halt zu stützen durch andere Aussagen oder andere Quellen. Aber man muss natürlich insgesamt versuchen, gerade bei so schwierigen Themen, und das ist ja beim UFO-Thema ähnlich, auf eine weitgehend oder eine breite Tatsachen- und Faktenbasis zu stellen. Und natürlich ist es so, wenn ich hier von Besetzungen rede und Reptiloiden, ist das ein Thema, was den meisten Therapeuten ein Dorn im Auge ist. Genauso wie dem Anrufer von eben, die natürlich dann auch sagen, ich würde mit solchen Aussagen die Glaubwürdigkeit der Opfer dann in Verruf bringen.
Ja, ich glaube,
ich mache das aber, ja.
Ja, also ich glaube nicht, dass das deine Intention wäre, sonst würde ich dich jetzt zu dem Thema sicher nicht einladen. Aber sehr viele glauben das. Also sehr viele waren ja sehr begeistert von dem ersten Teil des Buches und dann beim zweiten hast du ja auch ziemliche Kritik einstecken müssen, weil sie dann gesagt haben, ja jetzt zuerst eigentlich legt er das recht umfassend dar und dann diskreditiert er eigentlich sich und das ganze Thema.
Genau, genau.
Aber
deswegen habe ich das Buch auch extra auf zwei Teile aufgeteilt, weil ich das ja erwartet habe. Und das Problem ist natürlich, jemand, der sich mit ritueller Gewalt befasst, der muss jetzt nicht unbedingt näher mit dem UFO-Thema oder dem Kontaktphänomen vertraut sein. Und ab der Stelle wird es dann schon schwierig. Ja? Ich meine, wir alle kennen das aus unserem Umfeld. Wir, die uns lange mit UFO-Thematik befasst haben und jetzt sozusagen durch den Pentagon-Report und die öffentliche Diskussion da quasi bestärkt sind, dass wir hier nicht jahrelang irgendeinem Pseudophänomen hinterhergerannt sind. Wir sind da nicht überrascht, aber viele andere Menschen sind trotz der Diskussion dieses Themas in den Mainstream-Medien ja immer noch weit davon entfernt, das auch nur annähernd akzeptieren zu können, weil es eben sehr weit von ihrem Weltbild entfernt ist. Und ich kenne durchaus auch Therapeuten, die gegenüber der Möglichkeit einer Besessenheit offen sind, weil sie eben anders entweder sozialisiert sind oder entsprechende Erfahrungen gemacht haben, was aber ganz sicher nicht, wie gesagt, auf die Mehrheit der Therapeuten zutrifft und deswegen natürlich diese Therapeuten auch das sehr kritisch sehen, was ich im zweiten Teil schreibe. Nur ich bringe eben das, wohin mich meine Forschung führt, was ich aufgrund zahlreicher Quellen, auch hier, wir sind ja nur auf einen kleinen Teil eingegangen, auch historischer, meine gut belegen zu können, auch wenn natürlich eine Restunsicherheit bleibt, weil ich eben das gesamte Bild präsentieren will und möglicherweise sich auch diese Teile des Bildes im Nachhinein dann aus anderer Ecke heraus unterstützen lassen, wie jetzt hier das Fassheit-Institut, was auf einmal von ähnlichen Dingen redet, um nur mal so ein Beispiel zu nennen. Und klar, so muss man das sehen. Wenn man sich von der Forschung leiten lässt, kommt man in Bereiche, die sicher nicht jedem angenehm sind und auch nicht von jedem alleine schon aufgrund seiner Glaubenssätze dann einfach so akzeptiert werden können.
Bitte, Sabine. Also Glaubenssätze sind natürlich, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil wenn dann Menschen sagen, das ist völliger Blödsinn, damit muss man sich nicht auseinandersetzen, sobald es halt um irgendwelche, ich sage jetzt mal, die erweiterte Wirklichkeit geht, um Wesen, die vielleicht, ach Gott, interdimensional sind. Also du weißt schon, schwierig, diese ganzen Begriffe, aber wenn man sich dann eben mit zum Beispiel Tom Campbell oder auseinandersetzt. Oder Jürgen Ziewe finde ich auch sehr interessant, der also da auch sehr viele persönliche Erfahrungen einfach gemacht hat. Also der erzählt nicht irgendwas oder theoretisiert, sondern der erzählt seine Erfahrungen. Dann muss man schon irgendwo zumindest ernsthaft drüber nachdenken, ob quasi, ich sage jetzt mal, körperfreies Bewusstsein nicht doch existieren kann. Und wenn man dann zum Schluss kommt, ja, es kann durchaus existieren, dann halt muss man auch, wer A sagt, muss B sagen, dann muss man sich halt auch die Frage stellen, ja, aber wie interagieren wir denn mit denen da? Ja, können die mit uns interagieren? Wir können ja offenbar, also sagen wir mal, diese erweiterte Wirklichkeit existiert, dann sind ja offenbar Channelings auch tatsächlich möglich und nicht nur Einbildung und nicht nur, bei manchen ist das garantiert so und es sind verdrängte Wesensanteile. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Aber dann muss man auch davon ausgehen, dass manche dieser Channeling-Medien tatsächlich mit irgendeinem, sagen wir mal, körperfreien Bewusstsein kommunizieren. Und ja, und schon ist das Ganze nicht mehr so einfach. Ne? Und wenn man dann gerne hätte, ja, jetzt trennen wir die Satanisten und den rituellen Missbrauch von dem ganzen anderen Zeug, dann sage ich, aber erstens einmal, warum? Also warum will man das so strikt trennen? erhofft man sich da, ja, was erhofft man sich dadurch, dass man sich, na gut, kann man sagen, man konzentriert sich dann aufs Wesentliche, aber es ist gefährlich, finde ich. Also ich sage jetzt nicht, dass der andere Weg einfach ist und der ist völlig verwirrt. Also es ist beides schwierig. Also was weiß ich.
Also ich nenne ja auch konkrete Zeugen wie Sandra Rasch beispielsweise, die berichten, dass sie im Rahmen von Ritualen solche Erfahrungen mit anderen negativen Wesen hatten. Oder wie sie es ausdrückt, dass sie im Rahmen dieser Rituale als Kanal für das Böse quasi missbraucht wurde. Und diese Erfahrung gibt es ja durchaus. Und die muss man auch berücksichtigen und darf nicht sagen, weil es nicht in mein Weltbild passt, stimmt alles andere, was dieser Mensch erlebt hat an Opferung und so, aber das stimmt eben nicht. Und natürlich muss man dann auch die Frage stellen, natürlich weiß ich, wie komisch es sich zunächst mal anhört, von Reptiloiden zu reden, aber was ist denn dann mit allein von mir 2 Dutzend Zeugen, die genannt worden sind, und das ist eben nicht nur eine Kathy O'Brien, das sind diverse Zeugen, die hier auch über die Jahrzehnte hinweg immer wieder aufgetaucht sind, haben die jetzt alle gelogen, obwohl sie auch sich untereinander ja gar nicht kennen und trotzdem dasselbe gesagt haben. Wie kann ich denn einfach all diese Zeugenaussagen entkräften, wie es ja noch viel schwieriger und eigentlich unmöglich ist, wenn wir jetzt hier diese Grays anschauen, wo wir es mit Hunderten Zeugen zu tun haben, über die Jahrzehnte hinweg aus unterschiedlichen Kulturen, wo wir also genauso wenig sagen können. Jeder, der einen Grey gesehen hat, der hat sich
Hunderte würde ich sagen. Ja, Hunderte würde ich sogar sagen.
Doch, mittlerweile schon.
Nein, ist untertrieben. Also es gibt viele. Ich würde schon sagen. Es geht in die Tausende. Aber gut, ich habe es nicht zählt. Und man muss natürlich jeden einzelnen Fall dann letztlich verifizieren. Und unmöglich für mich natürlich. Dann natürlich, wie gesagt, es gibt da so viele andere Aspekte, die da reinspielen, DMT, LSD etc., da werden wir jetzt heute nicht mehr wirklich eingehen können. Einen Aspekt, den du im Buch nur nennst, den ich sehr interessant finde, ist diesen reptiloiden Anteil in uns annehmen. Und das sagt sogar einer der Reptiloiden, der Angehörigen, dass der sagt ja selbst, dass wir quasi diesen reptiloiden Anteil annehmen müssen. Was heißt das? Was Sabine?
Vielleicht kommen wir da jetzt wirklich einfach einmal zu dem Punkt, wie gehen wir jetzt als Menschen mit der Situation um? Was machen wir mit dem Wissen? Inwiefern spielt jetzt dieser Aspekt, den der Tarek gerade erwähnt hat, eine Rolle, dass wir quasi, also wir werden da manipuliert, ja, es wird Angst produziert. Wie gehen wir damit um? Man kann jetzt hergehen und sagen, es existiert alles nicht, ja, man kann das leugnen. Da fällt mir jetzt aber das Zitat von Baudelaire wieder ein, der sagt, der schönste Trick des Teufels ist eben, besteht darin, uns davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Was machen wir mit dem Wissen? Was tun wir?
Ja, also zunächst mal das Zitat hier mit dem reptiloiden Anteil annehmen ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Es kann sein, dass das so zutrifft oder nicht. Man kann es so verstehen und so würde ich es auch sehen, dass damit zum Ausdruck gebracht werden sollte. Und darüber hatten wir ja gesprochen, diese Polarität, die offenbar in der Schöpfung angelegt ist und auch im Menschen angelegt ist. Und dass es diese Polarität gibt, können wir, glaube ich, schwer verleugnen. Auch wenn es manchmal gesagt wird, dass eigentlich das Schlechte alles nicht vom Mensch kommt, sondern das sind dann alles satanische Einflüsse. Aber wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten und da mal davon ausgehen, dass nicht alles Schlimme, was in der Menschheit bislang so passiert ist, irgendwelchen fremden Einflüssen zugeordnet ist. Und jeder merkt das ja auch an sich. Jeder Mensch ist schon mal wütend geworden. Jeder hat sich schon mal hinreißen lassen, vielleicht so etwas, was er im Nachhinein bereut hat. Das heißt, diese Polarität scheint, wie dort auch behauptet wird, in diesem spirituellen Konzept durchaus in uns angelegt zu sein und eben nicht nur eine Projektion irgendwie fremder Wesen auf uns zu sein. Was, glaube ich, wichtig ist, bei der Frage, wie wir jetzt damit umgehen, ist, dass wir uns zum einen klar machen, und da wird immer wieder darauf hingewiesen, wir als Menschen haben einen freien Willen, wie offenbar jedes Lebewesen im Kosmos. Das heißt, in jedem Moment quasi auch unseres Alltags sollten wir wohl noch achtsamer damit umgehen, wie wir diesen freien Willen ausüben. Und ob wir uns in dem Moment dann für die negative oder die positive Polarität entscheiden wollen. Wobei, wie gesagt, auch gesagt wird, negative heißt nicht unbedingt schlecht, aber es ist ein bestimmter Weg, den man einschlägt. Und da müssen wir uns bewusst machen, wollen wir das oder wollen wir in der Ausübung unseres freien Willens uns nicht dann für die andere Alternative entscheiden? Und genauso gehört aber dazu, und da kommen wir dann zu dem Aspekt, dass hier durchaus offenbar, wenn all das stimmt, diese Erkenntnisse und dieses Konzept, durchaus Einflüsse vorliegen, die nicht von uns Menschen selber kommen, dass wir halt auch versuchen, diese Manipulation und Täuschung zu durchschauen und uns auch nicht sozusagen dem zu unterwerfen und entgegen dieser Täuschung allein ja in Ausübung unseres freien Willens und auch auf unsere eigene Richtschnur. Und das wird in einem Channeling sehr schön gesagt. Da fragte ich, wie können wir wissen, beispielsweise, dass ein Mensch irgendwie negativ besetzt ist? Und da wurde gesagt, ihr Menschen habt einen eingebauten Kompass. Und das sind eure Emotionen. Fühlt sich etwas gut an, dann wird es euch in der Regel nicht schaden. Und fühlt sich etwas schlecht an oder ein Gegenüber fühlt er sich schlecht an, dann wird da in der Regel auch etwas Negatives mitschwingen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Menschen einfach auch wieder lernen, mehr auf unsere Emotionen zu hören, aber auch danach dann zu handeln. Und allein dadurch würde schon vieles besser werden.
Naja, aber Heroin fühlt sich wahrscheinlich auch gut an.
Ja, da setzt es aber ja schon davor an, bei der Entscheidung, übe ich meinen freien Willen dahingehend aus, mir das Heroin zu spritzen oder eben nicht. Ja. Ich darf es mir sozusagen spritzen, es ist mein freier Wille, gestattet es durchaus. Aber wenn ich an die Konsequenzen denke, wäre es ratsam, sich sozusagen für den anderen Weg zu entscheiden und in der Zweifel dann auch von dem Gefühl leiten zu lassen, dass so eine Einnahme von harten Drogen, die mich vielleicht sozusagen in eine sofortige Abhängigkeit stürzen können, ein beängstigender und schädigender Vorgang ist.
Nee, okay. Also, wenn jemand anrufen will, dann bitte jetzt, weil wir kommen, glaube ich, jetzt gegen's Ende, Sabine, oder? Also ich hätte jetzt vor allem noch eine Frage oder einen Punkt, den ich aus deinem Buch aufbringen möchte. Ah, wir haben einen Anrufer. Hallo. Und schon wieder der Player eingeschaltet. Bitte Browser schließen.
Hallo.
Bitte schließe deinen Browser.
Browser geschlossen.
Ja, okay.
So, Moment. Ich muss hier mal Lautsprecher machen. Ja, also erstmal, Tarek, ich bin großer Fan deiner Sendung und ich finde es auch toll, dass du dieses Thema jetzt mal wieder aufgegriffen hast. Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so ein Fernsehinterview und da hast du dich auch zu diesem Thema geäußert, mit diesen Reptiloiden, hast gemeint, ja, das ist, kannst du nicht ganz glauben oder willst du es nicht glauben, und das kam ja auch heute in der Sendung ein bisschen durch.
Ja, ja, na, also es ist ja völlig wurscht, was ich glaube, ja. Ja, das war in den 2008, glaube ich, war das das war eine Gaude. Ja. Also ich hatte da einen Gast, die hatte da eben solche Erfahrungen. Ja.
Ja, also schon interessant, wie viele deiner Gäste eigentlich über dieses Thema schon berichtet
haben. Ja, das ist es eben, gerade in letzter Zeit auch wieder ist es, also mir kommt vor, das kommt sehr stark jetzt wieder her. Und dann war eben jetzt das Buch von Marcel und das schlägt halt fast den Boden aus. Hast du eine Frage?
Ja, also ich habe natürlich ein paar Fragen, aber ich habe auch Anmerkungen. Und zwar vielleicht.
Ja, wir sind schon ziemlich lang. Vielleicht stellst du einfach ein, zwei Fragen und dann.
Ja,
okay.
Ja. Okay, da gab es noch diesen Gast, der, dieser jüngere Gast, der mit dieser Telekinese vor einem halben Jahr bei dir war. Ja. Und der hat was Interessantes gesagt. Zwar hat er so eine Serie auf Gaia TV empfohlen, Cosmic Disclosure.
Ja.
Und ich bin diesem Hinweis gefolgt und sehr interessante Serie übrigens. Hast du vielleicht was verpasst, wenn du es nicht angeschaut hast. Aber jetzt, worum es in dieser Serie geht, da geht es um dieses geheime Weltraumprogramm der US-Amerikaner. Also gibt es verschiedene Weltraumprogramme, die da praktisch, wo Whistleblower eben was davon erzählen. Und was jetzt auch eine Frage an den Marcel ist, und zwar, er hat es ja sehr gut rausgearbeitet, dass diese Nationalsozialisten, die über Project Paperclip in die USA gekommen sind, dass die eine entscheidende Rolle spielen bei diesem MK-Ultra-Programm. Und jetzt gab es eben, jetzt kommt diese Überleitung zum UFO-Thema. Es gibt ja die Theorie, dass diese Reichsflugscheiben, dass die Nationalsozialisten schon in den 20er Jahren Flugscheiben entwickelt haben. Und ja, und auch, vielleicht kennt ihr das Project High Jump von den Admiral Byrd, der hat auch diese Exkursion geleitet in die Antarktis.
Die Antarktis.
Genau, und jetzt der Faden kommt jetzt zusammen, und zwar, es gibt ja die Theorie, dass es so eine Absatzbewegung gegeben haben soll von diesen, von der SS und von anderen Gruppierungen im Dritten Reich, die eben diese Flugscheiben entwickelt haben und damit in die Antarktis da eine Basis aufgebaut haben, die waffenfähig gemacht haben nach dem offiziellen Kriegsende und dann eben, ja, also diese Flugscheiben eben voll funktionsfähig hatten. Und jetzt gibt es eben Whistleblower, die in dieser Sendung aufgetreten sind und die jetzt in den letzten 5 Jahren praktisch ans Licht gekommen sind, also in die Öffentlichkeit gekommen sind und die gesagt haben, dass diese Nationalsozialisten schon damals auch mit diesen Reptiloiden praktisch einen Pakt geschlossen haben, dass die praktisch die beraten haben, diese Flugscheiben fähig, voll zu entwickeln, waffenfähig zu machen und dass die Nationalsozialisten dann eben, das ist jetzt halt wieder auch, ja, dass die eben auch dann irgendwann im Laufe der Zeit nicht nur die Antarktis besiedelt haben, sondern eben den Mond und den Mars und so weiter, da ein Sklavenprogramm aufgefahren haben. Und also es geht jetzt ein bisschen, führt ein bisschen weiter aus.
Nicht so lang die Frage. Also gut, Nationalsozialisten und Verbindung zu Reptiloiden, wenig überraschend. Marcel, bitte.
Ja, also insgesamt bin ich, muss ich sagen, gegenüber den Gaia-Inhalten und dem Weltraumprogramm noch sehr zurückhaltend. Sind natürlich sehr, sehr weitreichende Behauptungen, die dort aufgestellt werden. Ich sage jetzt nicht, dass sie nicht zutreffen, aber bin da noch skeptisch, ob man das so alles glauben kann oder ob da nicht auch Desinformation dabei ist. Diese Theorie, die da gerade beschrieben wurde, die wird auch aktuell nochmal bestätigt von einer Dame, die da jetzt seit einiger Zeit sehr aktiv ist und sehr detaillierte, ich sag mal, IT-Informationen liefert, Elena Danan und Megan Rose, die arbeiten quasi zusammen, auch zusammen mit Dr. Michael Suller von Exopolitics. Die drei bestätigen auch dieses Szenario, dass schon die Deutschen da mit Reptiloiden gearbeitet haben. Dann hätte es Anfang der 50er Jahre einen Vertrag gegeben mit Eisenhower, wo Graue den Vertrag abgeschlossen haben, aber im Hintergrund quasi die Reptiloiden standen. Vieles von dem, was sie sagt, passt zu meinen Erkenntnissen, gerade mit dieser Reptiloiden-Bedrohung und passt auch zu dem, was das Farsight Institute im Remote Viewing herausgefunden hat. Dennoch bin ich da noch nicht, konnte ich mich noch nicht festlegen, wie ich sie einschätzen soll und ihre Informationen, weil die wirklich extrem detailliert, extrem weitreichend sind, sensationell wären, wenn sie zutreffen. Aber manches auch fragwürdig ist, beispielsweise, dass im Moment schon quasi die Erde komplett von dieser Bedrohung befreit ist und unterirdischen Basen es dort Kämpfe gegeben hätten und bis auf 12% wären die auch schon gesäubert.
Genau, 12%, oder?
Ja, kann das sein? Kann das sein, dass wir von all dem nichts mitbekommen, ja, wenn es solche unterirdischen weitläufigen Anlagen gibt und da Kämpfe stattfinden und auch auf dem Mond und so weiter. Also das im Moment scheint es mir noch sehr unglaubwürdig, aber ich verfolge das weiter. Insofern kann ich da jetzt nicht zu sagen, ob da wirklich was dran ist oder nicht. Kam jetzt speziell in meinen Recherchen, kam das Thema oder diese Nazi-Verbindung der Reptiloiden kam da nicht raus.
Ja, also wäre ja in dem Punkt interessant, weil ja diese ganze Mind-Control-Geschichte eben von diesen Nationalsozialisten so in der Hand gehalten wurde, ja. Gerade da mit MK-Ultra. Und ja. Wenn du jetzt sagst, du kennst ja auch in den 50er Jahren diese Verträge, die geschlossen worden sind zwischen anscheinend den Nationalsozialisten, die diese Vierte Reich gegründet haben und der Eisenhower-Regierung. Ich meine, wenn da jetzt im Project Paperclip die Leute, die dieses MK-Ultra-Programm leiten, das wäre dann natürlich dann der ideale, Brückenkopf für ja. die Übernahme des amerikanischen Systems für, aus Sicht der Nazis sozusagen. Weil durch dieses Mind Control und durch, so wie du es schon erklärt hast, mit diesem Kindersex und wie man da die Politiker in Fallen locken kann und in Kontrolle kriegen kann. Ich meine, wenn da hier Nationalsozialisten, die federführend sind und dann es dann im Hintergrund noch diese Verträge gibt, da schließt sich halt so ein großer Bogen. Und ich finde es toll,
Link,
dass du jetzt
genau. Ja. Verstehe ich. Ja, ja, okay.
Mhm. Ja, eine Sache noch, die ich noch dazu sagen wollte, und zwar, ich habe dieses Buch von Salah, von Michael Salah über diese Antarktis Connection, habe ich neulich gelesen und dann fand ich es sehr interessant. Da gab es diese Zeichnungen von Hanebu, Flugscheibe 2 oder wie auch immer, oder 3 oder sowas. Und dann habe ich so ein anderes UFO-Buch in meinem Regal gefunden und habe mich einfach mal ein bisschen durchgeblättert und dann so Bilder von Billy Meyer aus den 60er, 70er Jahren gefunden. Und das Interessante, also das war jetzt für Billy.
Die sehen sehr ähnlich aus, ne?
Die sehen sehr, sehr
ähnlich aus. Die sehen tatsächlich sehr ähnlich aus, ja.
Genau, und das ist eben so dieser, wo ich gedacht habe, Menschenskinder. Also diese zwei Bücher hatten wirklich absolut nichts miteinander zu tun. Und als ich dann diese Querverbindung gesehen habe, muss ich echt schlucken. Und weil bis dahin war es für mich auch so, ja, kann sein, kann nicht sein, aber das ist dann schon, gerade wenn man jetzt diese neue UFO-Veröffentlichung vom Pentagon, das drückt ja dieses ganze Thema eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und dann sind eben auch Bilder aus der Vergangenheit vielleicht mit einem anderen Auge zu sehen. Und dann, wenn dieses Billy Meyer-Bild, wenn die nicht gestellt sind, also da muss da was dran sein an diesen Flugscheiben. Und das tut natürlich dann auch diese ganze andere Geschichte mit dieser Absatzbewegung, nicht ganz so unglaubwürdig machen, wie man das vielleicht auf den ersten Moment meinen würde.
Ja, durchaus. Ja, also danke.
Mein Einwand.
Ja, danke.
Okay. Ja, es gibt natürlich noch viele andere Fragen, die ich jetzt gerne stellen würde, aber wenn die Zeit jetzt schon so weit fortgeschritten ist.
Ja, wir nähern uns Stunde 3. Aber
ja, kann ich dazu noch was sagen?
Ja, natürlich.
Ja. Also diesen Link, den du da siehst, Mind Control in den Nazi-Konzentrationslagern, und das ist dann sozusagen übergeschwappt in die USA, den sehe ich schon interessanterweise sogar in diesen Zeitungen aus der Frankfurter, in dem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der war am 24. August 2020, also nicht 2019, und lautete, das Ergebnis war immer Vergessenheit. Da wird sogar darauf hingewiesen, dass viele Täter sich auf Josef Mengele berufen in Bezug auf diese Bewusstseinsspaltung, die dort stattfindet. Und wie gesagt, kann jetzt nicht sagen, ob es diese Reptiloiden-Verbindung zu den Nazis gab, aber sehr interessant, und das passt an der Stelle, weil es ist sozusagen dasselbe Thema. In dem ersten Buch von Ulrich Kramer, Mindwalking, gibt es genau, meine ich, einen Fall, wo die Reptiloiden vorkommen, oder einen von sehr, sehr wenigen. Und in diesem Fall wird interessanterweise beschrieben eine Erinnerung eines Klienten von ihm, wie er auf einem anderen Planeten war, wo Reptiloide kamen, und dort haben wohl menschliche Bewohner gehaust, die dann genommen worden sind und dann einer, kann man sagen, Mind-Control-Prozedur unterzogen worden sind, wie ich sie dann aus MK-Ultra kennengelernt habe, nämlich mit einem Art Helm, der Elektroschocks auslöst, mit blitzenden Lichtern, mit Suggestionen, die gegeben worden sind. Und das fand ich schon sehr interessant, weil ich mich auch immer gefragt habe, wie kommen dann diese Täter auf diese hochkomplexen Techniken der Persönlichkeitsspaltung und Konditionierung. Und dann stoße ich auf einmal in dem Buch von Ulrich Kramer darauf, dass nach diesem Bericht eines Klienten die Reptiloiden genau so eine Prozedur bei Menschen dort angewendet haben. Also insofern würde das etwas in die Richtung gehen, die du da andeutest.
Ja, oder der Klient kennt das halt und hat das irgendwie unbewusst einfließen lassen. Also man weiß halt nie, in welche Richtung das geht.
Das kann natürlich auch sein, dass der sich aus welchen Gründen auch immer mit MK-Ultra befasst hat und das kannte.
Lieber Anrufer, vielleicht spannende Verbindung.
Eine Frage noch.
Eine Frage, okay.
Eine noch, ja? Okay, und zwar, Marcel, wie deutest du denn diese ganzen Videos, die es jetzt da im Internet gibt, über diese Augen, über diese Hände, über dieses Morphing? Wie viel Glaubwürdigkeit oder was? Wie schätzt du das ein?
Also ich weiß von
Entschuldigung, was ist da gemeint? Augen, Hände, Morphing.
Diese Entschuldigung, da muss ich die dann zu
genau,
sehen
diese,
sind
bei, also bei Marcel, erzähl kurz,
oder so.
Wenn du es leite es kurz ein.
Er bezieht sich, glaube ich, darauf, dass es viele Videos gibt im Internet, wo dann zu sehen ist, wie bei Prominenten die Pupillen kurzzeitig so eine Schlitz.
Ach Gott, ja. Also damals, als ich 2008 diese Sendung machte, ich erhielt tonnenweise irgendwelche Videos, wo irgendwo eine Bildstörung ist beim Fernsehsprecher und wo dann eindeutig der Nachweis erbracht sein sollte, dass der gerade seine Form nicht mehr halten kann und in einen Reptiloiden morpht. Also davon halte ich nichts, aber okay, bitte Marcel.
Also ja, ich kann das auch nicht abschließend beurteilen. Ich würde eher davon ausgehen, dass es gefaked ist, zumindest vielleicht in vielen Fällen.
Oder überinterpretiert.
Oder überinterpretiert, genau, dass irgendwie der Lichteinfall irgendwie ungünstig oder günstig in dem Sinne war. Was ich sagen kann, ist, dass ich persönlich einige Zeugen kenne, die diese Schlitzpupillen gesehen haben bei anderen Menschen. Ich selber habe es auch dann gesehen bei einer Person im Anschluss an dieses Channeling mit einem Reptiloiden, aber auch nur sehr, sehr kurzzeitig. Aber die Personen, die mir das auch geschildert haben, auch die Umstände, wie sie diese Schlitzpupillen gesehen haben, die halte ich für sehr, sehr glaubwürdig. Zum Teil kenne ich die schon länger. Und die haben mir auch nur davon erzählt, als ich sie sozusagen auf das Thema gestoßen habe, weil ich mich damit befasst habe. Also ich halte es für möglich, dass man das wahrnehmen kann. Ob da wirklich ein Morphing stattfindet oder es sich eher auf der Wahrnehmungsebene abspielt, kann ich nicht sagen. Ich halte auch für
letztes Punkt,
möglich, dass es eigentlich nur eine Wahrnehmung ist, die da sich verändert. Zu den Videos selber, wie gesagt, kann ich nichts sagen. Würde ich eher meinen, dass das vielleicht auch Desinformation ist, als dass man das wirklich filmen kann. Aber ja, ist jetzt auch nicht entscheidend letztendlich.
Okay.
Gut, okay. Dann danke ich euch vielmals, dass ich hier noch Teil der Sendung werden darf. Also wie gesagt, Tarek, es ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich live dazu höre und jetzt das erste Mal, dass ich anrufe, weil das Thema mir einfach so am Herzen liegt.
Sehr gut. Das nächste Mal kriegst du wieder die Gelegenheit, da haben wir Lagerfeuer mit Sabine. Super. Okay. Also vielleicht dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Da können wir dann länger reden, aber jetzt haben wir schon, weißt schon, bitte Verständnis haben. Okay, danke. Ja, ciao.
Kein Problem. Ciao.
Ja, Marcel, auf einen Punkt, auf den ich vielleicht doch noch jetzt eben gegen Ende der Sendung gerne eingehen würde, ist ein interessanter Twist am Ende deines Buches, wo du dann sagst, aber vielleicht steht hinter diesen ganzen Grauslichkeiten und diesen Reptiloiden, die die furchtbarsten Gräueltaten in uns inspirieren, um sich daran zu laben und die Welt kontrollieren und Politiker erpressen und yada yada. Vielleicht steht dahinter ja ein göttlicher Plan. Also, das erinnert mich so ein bisschen an keine Ahnung, an ja, irgendwelche Serien. Also
genauso sage ich es, meine ich nicht. Ich würde eh nicht oder wäre vorsichtig, von einem göttlichen Plan zu sprechen. Ich würde eher sagen,
also stimmt,
Schöpfung,
nicht jetzt diese Taten, aber dass man das quasi zulässt, weil das Ganze wiederum wohin führt, also dass selbst, also dass diese Wesen eben instrumentalisiert werden, Sabine?
Ja.
Also
ja,
dass wir quasi da eine Entwicklung durchlaufen, alle so als Wesen in einer in einem Schöpfungsplan.
Ja,
und dass
genau.
die Erde dann also, nämlich auch noch zusätzliche Flaschenhalsfunktion hat. Also an der Erde kommt als Lernplanet niemand vorbei. Was ich persönlich etwas befremdlich finde, den Gedanken, weil wir doch eigentlich sehr, sehr klein sind im ganzen riesengroßen Kosmos. Falls es sowas wie Raum und Zeit überhaupt gibt und das nicht eh nur alles eine Illusion ist.
Raum und Zeit, in dem Sinne scheint es eh nicht zu geben. Aber verstehe den Punkt. Also ich glaube, man muss ja vorsichtig sein, die Polarität als solche gehört meines Erachtens in der Tat zum Schöpfungsplan dazu oder zum Schöpfungskonzept, um es neutraler zu formulieren. Auch, dass die Menschen, so wird es auch in den Channelings beschrieben, durchaus von negativen Kräften verführt werden können, ist als Ausgleich zu den positiven Kräften offenbar gewollt. Allerdings, und das war der Punkt, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, scheint es, und so würde es für mich auch zumindest gefühlsmäßig Sinn machen, eine Grenze zu geben, wo eben der freie Wille tatsächlich nicht überschritten werden darf, aber im Ergebnis überschritten wird. Und da kommen wir in den Bereich dieser Grausamkeiten, dass ich jetzt nicht sagen würde, wenn Kinder hier missbraucht oder getötet werden, ist das ein göttlicher Plan. Also so sehe ich das nicht. Die Polarität gehört dazu und bis zu einem gewissen Punkt sicher auch negative Erfahrungen, die wir machen. Aber an einem bestimmten Punkt wird eben der freie Wille nicht respektiert und eine gewisse Balance, die zwischen diesen positiven und negativen Kräften wirken, kommt dann auch aus dem Gleichgewicht. Das ist ja immer sehr schön zu veranschaulichen im Yin- und Yang-Symbol, wo man sieht, das Dunkle und das Helle sind Teil eines Ganzen. Und genauso ist im Hellen allerdings ein dunkler Kern angelegt und im Dunklen ein heller Kern. Das, glaube ich, beschreibt sozusagen abschließend dieses Konzept sehr gut.
Ja, das macht doch Sinn, ja. Aber wer weiß, also auf jeden Fall ist ein interessanter Aspekt bei dem Ganzen. Ne? Es ist halt, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern eben bunt im Endeffekt.
Ja.
Abschließend habe ich eine interessante Frage, ob du Reptilien als Tiere eigentlich magst.
Aus dem Chat kommt die.
Genau. Okay. Also ich sag mal, ich selber bin jetzt kein Schlangenfan. Allerdings so mit so einer Echse könnte ich mich eher anfreunden. Aber ich weiß nicht, ob die Frage darauf abzielt. Ich bin jetzt nicht seit Kindheit, habe ich irgendwie keine Schlangenphobie. Ich erinnere mich eher daran, dass ich mal tatsächlich eine Klientin im Rahmen der Hypnosetherapie von einer solchen heilen konnte. Die hatte seit der Kindheit eine Schlangenphobie und hat mir dann stolz ein Foto präsentiert, wo eine riesen Würgeschlange da um ihren Hals hing. Also ich selber bin da eher, sage ich mal, neutral den Reptilien gegenüber eingestellt. Und so würde ich es auch in Zukunft halten.
Okay. Ja, Sabine, hast du noch eine abschließende Frage an Marcel?
Also man könnte wahrscheinlich noch länger drüber reden, aber wir haben ja gesagt, dass wir dann so nach einer gewissen Zeit einmal einen Break machen und eventuell eine weitere Sendung.
Also
für mich ist jetzt einmal
heute. Wir haben das wirklich erschöpfend behandelt. Also ich glaube, so bei 3 Stunden ist, man muss das vielleicht auch mal einsickern lassen. Aber Marcel, wie gesagt, wir können da gerne mal einen zweiten Teil machen. Auch die Frage kam heute schon im Chat, entsteht denn ein neues Buch? Gerade jetzt wieder von Guido. Mhm.
Ja, also bin ich nicht, ein neues Buch ist nicht in Arbeit oder ist auch nicht geplant. Ich sag mal, die Themen, über die ich geschrieben habe, sind eigentlich aus sich heraus entstanden. Oft war es, wie bei dem Maya-Kalender, eigentlich eher dazu, um selbst für mich die Gedanken und die Quellen zu ordnen und in eine Struktur zu bringen. Also insofern nicht. Allerdings geht es weiter, muss ich sagen. Es gab wieder neue Channelings, es gab wieder sehr interessante neue Kontakte zu Personen mit Sichtungen und eigenen Erfahrungen. Jetzt kürzlich, das kann man sich gerne im Internet ansehen, hatte ich, weil viele fragen, kann man denn so ein Channeling mal sehen, hatte ich ein Gespräch mit einem ja, einem nichtmenschlichen Bewusstsein oder Bewusstseinsanteil findet man im Internet unter Santos-Universum. Das wird bald auch auf dem Kanal Aufgewacht hochgeladen werden, hoffentlich nächste Woche schon, den ich auch empfehlen kann. Da findet man auch Erfahrungsberichte mit Reptiloiden, die ich für glaubwürdig einschätze. Das ist ein Kanal, wo, ich sag mal, ohne jetzt größere Qualitätskontrolle, sondern es soll einfach die Möglichkeit gegeben werden, Menschen, die solche Erfahrungen haben, darüber zu berichten. Und nach meiner Einschätzung, ein Teil klingt für mich sehr überzeugend. Da sind viele Dinge, die ich aus meiner Forschung heraus bestätigen kann. Bei anderen kann ich es nicht so sagen. Aber wer da weiter sich für das Thema interessiert, kann da gerne mal schauen. Und wie gesagt, da gibt es bald auch zu den Konzepten, über die wir heute gesprochen haben, das Gespräch mit dem Santos-Bewusstsein. Das wird viele, die jetzt für diese Themen interessiert, an diesen Themen interessiert sind, sicher noch einige Erkenntnisse bringen.
Ja, Marcel, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und sehr gern, wenn sich da in Zukunft neue Dinge ergeben, neue Erkenntnisse, dann...
Jetzt haben wir die Kiste ja aufgemacht, jetzt können wir auch ein bisschen dranbleiben.
Jetzt können wir ein bisschen drin wühlen. Also vielleicht machen wir da wirklich einmal ein Update dazu.
Ja, gerne. Also ich danke euch natürlich auch für die Gelegenheit, darüber zu sprechen, für eure Geduld. Jetzt ja auch kein Illuminati-Vertreter angerufen und sich über irgendwas beschwert. Also insofern sollte das alles
Gott sei Dank
gut ausgehen.
Oder irgendwer von deinem ehemaligen Arbeitgeber oder so, ja. Ja, vielen Dank. Wir bleiben ja eh im Kontakt und ja, gib mir einfach Bescheid, wenn du das Gefühl hast, da gäbe es jetzt wieder was zu sagen.
Gerne, mache ich.
Alles klar.
Dann euch noch einen schönen Abend.
Danke, Marcel. Dir auch.
Ja, danke euch. Schönen Abend und
tschüss.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao, ciao.
Genau, bis bald. Tschüss.
Crop FM. Radio. Aus der Vorstadt.
Naja, und das nächste Mal Crop FM, da gibt's dann endlich wieder einmal ein
Crop FM Lagerfeuer. Nein?
Crop FM Lagerfeuer.
Man kann über alles reden. Du hast es vorweggenommen, genau, ja. Ich wollte endlich einmal den Jingle spielen.
Du hättest mich muten sollen, das war jetzt reflexartig.
Ach, ja genau, also man hat es jetzt doppelt gehört. Ja genau, das nächste Mal gibt's wieder ein Crop FM Lagerfeuer. Sabine natürlich ist wieder dabei und ihr seid dran. Ich glaube, über die heutige Sendung kann man sicher auch ein bisschen sprechen, aber wie gesagt, wir haben da keine Themenvorgaben. Ihr könnt über alles sprechen, sogar Corona, wenn es sein muss. Also das Crop FM Lagerfeuer dann in ziemlich genau 2 Wochen, nämlich am 8. Oktober 2021 mit Sabine mit dabei. Freue mich sehr. Danke, dass du mir heute großartige Fragen gestellt hast. Und
moralisch
wirklich, Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sehr froh, dass wir das zusammen gemacht haben. Und ja, wenn es einen weiteren Teil gibt, dann hoffe ich, bist du wieder dabei. Und mir bleibt nur mehr, mich bei allen zu verabschieden. Wir hören uns wieder.
Wir hören uns. Schönen Abend allen Grubbies. Danke fürs Zuhören.
Genau, danke fürs Zuhören. Wir hören uns, und zwar wirklich wir alle, und wir hören dann hoffentlich auch euch am 8. Oktober 2021. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Bis dann, macht es gut.
Stay a while.